Ich bin ein Berliner.
I have a dream that one day...
Wollt ihr den totalen Krieg?
Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.
Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei His2Go und das wie immer mit mir, Viktor.
Und mit mir, David.
Und wir werden gleich in die Geschichte einsteigen. Mhm. Ich bin schon ganz aufgeregt, bist fast schon so ein bisschen kribbelig und freue mich richtig drauf.
Okay.
Du hast ja gesagt, es kommt was ganz Besonderes dran. Ich glaube, das sagen wir auch jedes Mal.
Es ist jedes Mal was Besonderes, das macht unseren Podcast einfach aus.
Ja, stimmt. Und bevor wir jetzt gleich damit starten, haben wir noch eine Frage, die wir uns auf jeden Fall stellen müssen. David, was trinkst du denn heute?
Ja, wir haben ein entspanntes, klassisches Getränk, das vor kurzem auch als Song die Runde gemacht hat. Das ist natürlich, wie du mir gesagt hast, Wildberry Lillet, was du für uns beide angerührt hast.
Ja.
Vielen Dank. Fresh, entspannter Drink für eine schöne Folge, weil wir nehmen am Abend auf. Dafür ist es eigentlich sehr gut geeignet. Und Viktor, dann würde ich sagen, wenn wir nichts weiter anzukündigen haben, haben wir glaube ich nicht, oder?
Haben wir nicht. Und dann bist du dran, würde ich sagen.
Dann würde ich sagen, lehn dich zurück und genieß die Show, beziehungsweise die Audioshow. Und dann starten wir direkt mit unserem Intro. Nur knapp 4 Jahre lang war Gaius Caesar Augustus Germanicus, besser bekannt als Caligula, römischer Kaiser von 37 bis 41 unserer Zeit. Und doch sollte es in dieser kurzen Zeit so kommen, dass er als Prototyp eines Tyrannen in die Geschichte einging. Er soll tagtäglich Folterung und Hinrichtung befohlen haben, er herrschte grausam über die Senatoren, baute ein Bordell in seinem Palast und schändete sogar seine eigenen Schwestern. Dann ließ er noch ein Pferd zum Konsul ernennen. Das alles behauptet zumindest sein Biograf Sueton, neben einigen anderen Autoren, und die erklären das auch ganz simpel. Caligula sei nämlich wahnsinnig gewesen. Für seinen Zeitgenossen Seneca war er sogar eine Bestie und Sueton hielt ihn für geisteskrank. Und auch die Wissenschaft war lange der Meinung, dass an dieser Einschätzung nicht zu rütteln sei. Zum Beispiel noch 1991 wurde Caligula in einer neuen Biografie als crazy bezeichnet. Also dieses Bild des wahnsinnigen Tyrannen, das gibt es tatsächlich bis heute. Also auch bis ins Jahr 2023. Und dieses Bild gibt es eigentlich auch seit Caligulas Tod direkt. Manche nennen ihn jetzt heute noch den wahnsinnigen Caesar. Und die Welt hat sich zum Beispiel gefragt in einem Artikel, wer zerstörte die Monsterschiffe des wahnsinnigen Kaisers? Ja, solche Schlagzeilen gibt's. Mit diesem Namen lässt sich also ordentlich Aufmerksamkeit generieren und natürlich habe ich es mir auch nicht nehmen lassen, die Worte wahnsinnig und Caligula auch in unseren Folgentitel unterzubringen, kann ich schon mal verraten. Wir werden aber gleich genau hinschauen, was an diesem Bild wirklich historisch ist, was daran richtig ist. Und mittlerweile hat sich in der Forschung auch einiges geändert und wir können mittlerweile durchaus hinterfragen, ob Kaiser Caligula wirklich so wahnsinnig, so grausam und tyrannisch war, wie bisher angenommen. Und dafür müssen wir uns natürlich die Vorwürfe und die dramatischen Ereignisse in seinem Leben und während seiner Herrschaft genauer ansehen. Unter anderem den Vorwurf des Inzestes, eine groß angelegte Verschwörung gegen ihn oder sogar mehrere. Letzten Endes natürlich auch sein Ableben, denn Caligula ist keines natürlichen Todes gestorben. Wir schauen uns dann auch die Nachfolge an und all die Verbrechen und die schlimmen und verruchten Dinge, die er während seiner Laufbahn in 4 Jahren so getan haben soll. Dann versuchen wir auch aufzudecken, woher diese Vorwürfe über ihn kommen und was es damit auf sich hatte. Wer also Caligula wirklich war, das werden wir jetzt in dieser Folge tun.
Ja, dein Intro ist fertig.
Mein Intro ist fertig. Ja. Fühlst du dich bereit, hier einzutauchen in diese Story?
Ja, sehr gerne. Also ich freue mich auch auf diese Folge. Das hatten sich tatsächlich viele unserer Hörerinnen und Hörer gewünscht.
Ich weiß gar nicht warum, aber Caligula kam sehr oft vor.
Ja, dass wir dazu auch zu seiner Biografie was erzählen. Und ich bin mal gespannt, wie er am Schluss so wegkommen wird. Mit Sicherheit nicht ganz so schlecht, wie viele von uns annehmen.
Steile These, Viktor.
Aber ja, ich bin auf jeden Fall mal gespannt auf diese Folge, freue mich. Und dann kommen wir zu den Fragen, oder?
Bist du bereit für die Fragen?
Ja.
Dann kommen wir zu den Fragen und wir starten mit der Nummer 1. Welcher verrückte Fakt über Caligula ist denn nachweislich wahr? A. Er erklärte sein Pferd zum Konsul. B. Er ließ in einem winzigen See 2 Riesenschiffe bauen, diese Monsterschiffe, von denen wir eben gehört haben. Oder C. Er betrieb Inzest mit seinen Schwestern.
Nachweislich.
Ja.
Da bin ich ja gespannt, wie wir das unterscheiden werden, weil ich gehe davon aus, dass es eigentlich nur Quellen oder Textquellen dazu gibt.
Tja.
Aber man hat auf jeden Fall davon gehört, dass er sein Pferd zum Konsul ernannt hat. Und das ließe sich aber, glaube ich, nicht so gut nachweisen. Und deshalb würde ich vielleicht auf den Inzest gehen, weil es da vielleicht mehr Quellen drüber gibt. Ich bin mir aber tatsächlich nicht sicher. Ich habe natürlich beides gehört, weiß aber gerade nicht, was ja, besser erwiesen ist, bin aber auf die Auflösung dann gespannt.
Gut, dass du auf jeden Fall auf die Nachweise zu sprechen kommst, weil das ist natürlich der entscheidende Knackpunkt, ja, wie wir dann nachher noch sehen werden. Ja. Kommen wir zur zweiten Frage. Welche Gruppe war denn sowohl für den Anfang als auch für das Ende Caligulas als Kaiser und auch das Ende seines Lebens verantwortlich? Waren das A, die Vestalinnen, B, seine Gladiatoren bei ihm am Kaiserhof, C, die Prätorianergarde oder D, seine persönlichen Diener?
Also ich glaube, diese unterschiedlichen Antwortmöglichkeiten treffen womöglich auf unterschiedliche Kaiser auch zu.
Also ja, das gibt's durchaus.
Ja, ja, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie das bei Caligula war. Aber ich würde mal schätzen, dass da womöglich die Vestalen im Spiel waren.
Die Vestalen,
ja, okay. Zu seinem Untergang geführt haben.
Das müssen wir uns aber gleich mal ganz genau angucken. Und du hast recht, also einige dieser Antwortmöglichkeiten habe ich auch nicht erfunden.
Ja.
Sondern es gibt durchaus einige Verhängnisse für verschiedene Kaiser im Laufe der Geschichte. Kommen wir aber jetzt erstmal noch zur dritten Frage. Was ändert sich für die Position des Kaisers ab und mit Caligula, also mit seiner Zeit als Kaiser? A. Er bekam als erster Kaiser direkt alle Gewalt als Alleinherrscher überreicht. B. Er schaffte als erster Kaiser offiziell den Senat ab. Oder C. Er ließ als erster Kaiser seinen Nachfolger nicht mehr länger von der Volksabstimmung wählen.
Also ob er den Senat offiziell abgewählt hat. Ich wundere mich ein bisschen über das Wort offiziell. Deshalb würde ich sagen, vielleicht war das gar nicht so offiziell. Und ich würde auf die Antwort C gehen.
Ja, dass er also nicht mehr von der Volksabstimmung wählen lässt.
Ja.
Okay, alles klar. Drei Fragen, drei Antworten, die wir im Laufe der Folge natürlich aufdecken. Und damit steigen wir direkt ein und beginnen mit seiner Biografie, wie du es dir gewünscht hast, Victor, und einige andere. Und wir fangen mit seinen frühen Jahren an, also am besten natürlich mit seiner Geburt. Und Caligula hatte eigentlich schon durch seine Herkunft gute Chancen, ein wichtiger Name zu werden in den Geschichtsbüchern, in den Annalen, denn er hatte kaiserliches Blut. Er war der Sohn der Agrippina einerseits, der Älteren, der Enkelin von Augustus, und andererseits war er der Sohn des Germanicus. Und der war wiederum Adoptivsohn des amtierenden Kaisers, Tiberius. Im Jahr 12 wird jetzt Caligula geboren und heißt noch nicht so, aber dazu kommen wir gleich. Mhm. Und sein Vater Germanicus, der war General und er war beim Volk äußerst beliebt. Und er hat auch diesen Namen Germanicus bekommen. Victor, warum wohl? Wie bekommt man so einen Namen unter den Römern?
Ja, wenn man dagegen womöglich gegen die Germanen gekämpft hat.
Völlig richtig, genau. Er hat erfolgreich gegen die Germanen gekämpft im Rheingebiet, hat diesen Namen bekommen. Und das Gute daran ist, dass wenn jemand in deiner Familie oft in Rom so einen Namen gehabt hat, dann hast du diesen Namen auch bekommen. Mit anderen Worten, für ihn war es sehr nützlich, dass sein Vater beliebt war, denn das würde sich dann auch auf ihn übertragen. Also da hat er durchaus eine rosige Zukunft. Und sein Vater hat auch diesen kleinen Sohn mitgenommen, auf seine Feldzüge unter anderem. Und der kleine Junge ist dann ja so eine Art Maskottchen für die Legionäre geworden. Victor, vielleicht hast du von dieser Story schon mal gehört. Er hat unter anderem auch Soldatenkleidung getragen. Und er hat unter anderem auch die kleinen Soldatenstiefel getragen. Mhm. Und deshalb hat er auch seinen Spitznamen bekommen.
Stiefelchen.
Stiefelchen, genau. Ja. Oder Soldatenstiefelchen, fast liebevoll. Auf Latein eben Caligula. Also die Verniedlichungsform von Caliga, dem Stiefel. Und unter diesem Namen sollte er dann nach seinem Tod bekannt werden. Allerdings auch erst nach seinem Tod, denn Caligula selber hat sich zu Lebzeiten eher nicht so begeistert für den Namen. Er war überhaupt kein Fan, hat das verbieten lassen. Also man durfte ihn nicht so nennen. Stattdessen wurde er eben so genannt, wie sich's für einen Kaiser auch gebührt hat, nämlich Gaius Caesar Augustus Germanicus. Wir bleiben jetzt trotzdem bei Caligula, weil das ja dann relativ schnell und bis heute natürlich der Name ist, unter dem wir ihn alle kennen.
Ja.
Auch wenn er sich dabei vielleicht ein bisschen im Grabe umdreht, aber da können wir.
Aber gut, die ersten römischen Historiker haben ihn auch so genannt.
Ja.
Warum, können wir uns jetzt wahrscheinlich auch schon denken.
So langsam, ne? Da können wir jetzt nichts dran ändern. Ja. Wir bleiben also bei Caligula und wir bleiben auch bei seinem hochangesehenen Vater. Also mit dem hatte er ein paar glückliche Jahre in der Kindheit, allerdings war das nicht von langer Dauer. Im Jahr 19 nämlich stirbt Germanicus, als der gerade in Syrien ist. Ob das ein natürlicher Tod war oder ob ein Konkurrent mit Gift nachgeholfen hat, das bleibt unklar. Und diese Aussage, Victor, wirst du von mir noch sehr oft hören in dieser Folge, dass das unklar ist, wie jemand ums Leben kommt. Nicht allerdings bei Caligula. Aber dazu kommen wir natürlich erst ganz am Ende. Das römische Volk hat über den Tod jetzt sehr getrauert, wie gesagt. Sie waren sehr begeistert eigentlich von seinem Vater gewesen. Und damit war jetzt auch der offizielle Nachfolger des Kaisers gestorben. Das war nämlich auch Germanicus. Und noch Augustus, der erste große Kaiser, hatte diese Nachfolge eigentlich bestimmt. Und es war jetzt so, dass Germanicus eine Menge Kinder hinterlassen hat. 3 Töchter und 3 Söhne. Und nachdem er jetzt gestorben war und er der offizielle Nachfolger des amtierenden Kaisers gewesen war, waren jetzt seine Kinder in großer Gefahr. Das kann man sich vielleicht denken, weil als die Kinder des beliebtesten Feldherrn konnten sie früher oder später sehr einflussreich werden. Deswegen gab es einige, die sie lieber direkt schon aus dem Weg schaffen wollten. Und der gefährlichste oder der umtriebigste dabei, das war ein gewisser Sejanus. Und dieser Sejanus ist ziemlich wichtig für Caligulas Geschichte, wie wir gleich sehen werden. Denn er war einer der engsten Vertrauten des jetzigen Kaisers, des zweiten Kaisers Tiberius. Und noch wichtiger, er war auch Anführer der Prätorianergarde in Rom. Victor, wer waren nochmal diese Prätorianer? Kannst du das gerade für uns zusammenfassen?
Ja, die Prätorianergarde, das war oder wurde die Garde, die dann auch später mitbestimmt hat, wer eigentlich Kaiser werden sollte. Ja. Vor allem, als es dann die Soldaten, sogenannten Soldatenkaiser waren. Und sonst war es eben die Garde, die den Kaiser im Prinzip geschützt hat.
Völlig richtig, seine Leibwache, seine Leibgarde. Und wir müssen tatsächlich gar nicht so lange warten, bis die ganz entscheidend beteiligt sind. Das werden wir gleich sehen. Aber du hast es schon richtig betont, die Macht der Prätorianergarde wurde immer größer. Die war bald eine eigene Institution im Staat und sich entscheidend tatsächlich auf die weitere römische Geschichte auch ausgewirkt. Dazu kommen wir gleich. Und Sejanus selbst, der Präfekt, der Anführer dieser Prätorianergarde, der ist jetzt schon relativ früh so mächtig geworden, dass er eigentlich für einige Jahre de facto Anführer des ganzen Römischen Reiches war. Er wurde nämlich zum engsten Vertrauten von Tiberius und Tiberius, der Kaiser, hat sich auf die Insel Capri zurückgezogen und hat ihn mehr oder weniger machen lassen, was er wollte für einige Jahre. Und er konnte einiges machen, denn das Entscheidende an dieser Prätorianergarde war, dass sie eben einmal so nah am Kaiser dran waren und dass sie auch die einzige wirkliche militärische Macht in Rom war. Sie waren nämlich die einzigen, die in der Stadt Waffen tragen konnten, bis auf noch ein paar kleinere Polizeieinheiten. Und Sejanus hat diese Macht, die er dadurch hatte, jetzt auch genutzt. Denn er war darauf bedacht, alle in Rom aus dem Weg zu räumen, die ihm gefährlich werden konnten und hatte vielleicht selber die Idee, mal die Nachfolge auch des großen Kaisers Tiberius anzutreten. Leider haben natürlich zu diesen gefährlichen Personen auch die Kinder des Germanicus gehört. Auch wenn die nicht besonders alt waren, waren sie alt genug, um als Gefahr gesehen zu werden. Und deswegen waren sie bald, nachdem sie in Rom waren, auch in sein Visier, in sein Fadenkreuz geraten. Und sie wurden dann, die zwei älteren Söhne, mit ihrer Mutter Agrippina eingesperrt. Und sie sind dort in der Gefangenschaft auch gestorben. Mitbekommen hat das auch der jüngste Sohn, Caligula. Aber er war jetzt zu seinem Glück so jung, gerade mal 7, als der Vater gestorben ist, dass er wohl nicht als ernsthafte Bedrohung angesehen wurde von diesem Sejanus. Deswegen konnte er erstmal in Rom bleiben bis zum Jahr 31. Und in diesem Jahr ist einiges passiert, denn auf einmal war die rasante Karriere des Sejanus jetzt vorbei, sozusagen von einem Tag auf den anderen, denn Tiberius war zwar ziemlich passiv zurückgezogen auf Capri, aber er hat dann wohl doch Gerüchte gehört, dass Sejanus ihn irgendwie aus dem Weg räumen wollte und konnte ihm dann zuvorkommen. Er konnte eine andere bewaffnete Einheit in der Stadt nutzen, eine Wacheinheit, Polizeieinheit, und die konnte dann Sejanus erwischen und ihn und seine Verbündeten aus dem Weg räumen, beziehungsweise er wurde dann hingerichtet. Damit hatte Kaiser Tiberius die Kontrolle jetzt wieder bei sich und hat auch stark zurückgeschlagen. Also er hat jetzt Verfolgungen eingeführt, hat viele Majestäts-, Beleidigungs- oder Hochverratsprozesse machen lassen. Und dabei wurden einige adlige Senatoren, die vielleicht beteiligt waren, vielleicht auch nicht, dann auch hingerichtet. Und er hat auch den jungen Caligula zu sich auf die Insel geholt, nach Capri. Und der hat jetzt dort einige Jahre verbracht und wurde so ein bisschen vorbereitet auf seine Rolle als Mitglied der kaiserlichen Familie später. Und wenn wir einigen römischen Autoren glauben, beginnt da auch seine, sagen wir mal, verruchte, dekadente Phase. Denn er soll an sehr, sehr abgedrehten, exzentrischen Partys teilgenommen haben, wo es skandalöse Exzesse gab, vor allem sexueller Natur. Mit Männern vor allem. Das waren die Dinge, die man sich damals erzählt hat. Und die waren auch für die damalige Zeit besonders skandalös. Und deswegen müssen wir hier aber direkt aufpassen. Denn diese Geschichte ist alles andere als sicher. Und auch diejenigen Autoren, die davon berichten, sagen sogar selber, dass es Gerüchte sind, die sie hier wiedergeben. Warum? Darüber können wir uns gleich noch Gedanken machen. Aber eigentlich schon in seiner Jugend wird Caligula hier vorgeworfen, dass er sozusagen auf die schiefe Bahn gerät.
Ja.
Und sich hier stark beeinflussen lässt und davon vielleicht auch geprägt wird. Aber nichts davon ist gesichert. Und es kann gut sein, dass auch nichts davon wahr ist.
Ja. Und ist es dann auch schon so, ich meine, wir erfahren das ja von römischen Historikern, die das ja eigentlich nach Caligulas oder schon zu Zeit, also während er lebt im Prinzip, aber die dann ihre Bücher über ihn, ihre Schriften dann erst später veröffentlichen, sodass sie im Prinzip schon die ganze Kaiserzeit des Caligulas ja mitbekommen und dementsprechend vielleicht auch seine Kindheit dann so bewerten.
Genau, also das sind Sachen, die im Nachhinein geschrieben werden. Also es gibt tatsächlich auch Chronisten, die während dieser Zeit leben, zum Beispiel Seneca. aber sie alle schreiben das erst, nachdem Caligula schon tot ist. Und das ist der Punkt, auf den wir schauen sollten.
Ja, genau.
Weil dann haben sie erstens nichts mehr von ihm zu befürchten und zweitens eine andere politische Situation, in der sie schreiben und vielleicht ganz andere Absichten. Also diese Geschichte sollten wir mit Vorsicht genießen. Es gibt keine Beweise dafür, aber es wird oft angeführt als ersten Punkt, wo er sozusagen ja vielleicht sein wahres Ich zeigt. Schauen wir da mehr nochmal drauf, gleich in der Folge. 2 Jahre später, nachdem er auf Capri ist, bekommt Caligula dann auch seine erste offizielle Rolle, und zwar als Quästor. Da kann er dann Erfahrungen sammeln, das ist das niedrigste Amt in der Ämterlaufbahn, kann dann theoretisch aufsteigen. Und die Idee war wohl auch, dass er nicht zu früh zu viel Macht hat und ihm das zu Kopf steigt. Also dass er erstmal ein bisschen ja dazulernen kann, bescheiden. Durchaus auch eine gute Idee, so viel kann ich schon mal sagen. Aber daraus wird nicht so viel.
Ja.
Trotzdem, im selben Jahr heiratet er dann auch seine erste Frau, Junia Claudilla. Zu diesem Anlass kommt sogar der Kaiser persönlich von seiner Insel Capri nach Rom. Sie stirbt allerdings bald, zusammen auch mit ihrem Sohn. Und Caligula wird noch einige Male heiraten, aber wird nie einen Sohn bekommen, der lange überlebt. Caligula ist jetzt 21 Jahre alt und Kaiser Tiberius ist ihm relativ wohlgesonnen. Und dadurch kommt er jetzt auch immer mehr und immer stärker als Nachfolger in Betracht. Und er ist ja auch ganz in der Nähe vom Kaiser auf Capri, was auch immer er da macht. Er pflegt auf jeden Fall seine Beziehung zum Kaiser. Er ist natürlich weniger in Rom. Das heißt, die Kontakte, die er da knüpfen konnte, das tut er nicht. Er stellt keine Kontakte zum Adel her. Und das wird später vielleicht noch wichtig.
Ja.
Deswegen sage ich das jetzt schon mal. Er hatte auf jeden Fall die Chance, vielleicht bald nach der Macht zu greifen, wenn Kaiser Tiberius abtritt, auf die eine oder andere Art. Und er hatte auch Verbündete, die ihn auch als Nachfolger in Betracht gezogen haben und die ihm dabei auch helfen wollten. Und der wichtigste dabei, das war der neue Anführer der Prätorianergarde, ein gewisser Macro. Dieser Macro wollte alles dafür tun, dass Caligula der neue Kaiser werden würde nach Tiberius und niemand anderes. Denn es gab beispielsweise auch den Enkel des Tiberius, Gemellus, der ebenfalls vielversprechender Nachfolger hätte sein können. Dann gab es noch einen anderen Freund, einen gewissen Agrippa, Herodes Agrippa, der Enkel des Herodes des Großen und der König von Judäa. Auch der war durchaus einflussreich und das waren früh 2 Verbündete von Caligula.
Und Macro hat sich dadurch erhofft, dass, also wenn Caligula dann Kaiser werden würde, dass er dann auch in eine Position dann kommt, die, in dem er dann auch Caligula beraten kann.
Mit Sicherheit.
Zu den wichtigsten Männern dann gehört in Rom.
Genau, also er hatte gehofft, dann mit Caligula eine umso bessere Beziehung zu haben als zu Tiberius und von ihm bevorteilt zu werden, Ämter zu bekommen. Und es wäre durchaus natürlich auch möglich, dass er vielleicht dann wiederum zum Nachfolger wird. Also wenn er eine entscheidende Rolle beim Aufstieg hat, hat er sicherlich dann auch eine gute Position zu erwarten.
Ja, also er war familiär auch noch in den Kreisen, in den
Kreisen nicht,
der Kaiserfamilie.
Das nicht, aber er könnte ja adoptiert werden. Also jemanden zu adoptieren, das war auch damals schon gängige Praxis,
stimmt,
und war alles andere als abwegig.
Ja.
Was er genau sich davon versprochen hat, wissen wir jetzt nicht, aber es wäre sicherlich einiges möglich. Auf jeden Fall hat er darauf gesetzt. Und wie gesagt, Caligula hat insgesamt 6 Jahre abgeschottet gelebt auf Capri bis zum März 37. Denn dann ist eben Kaiser Tiberius gestorben. Vermutlich eines natürlichen Todes, vielleicht aber auch nicht. Also tatsächlich, das wissen wir nicht so genau. Deswegen gehe ich da jetzt nicht weiter drauf ein. Aber jetzt ist natürlich die Frage der Nachfolge da, ganz klar. Und Caligula war zwar jetzt jahrelang auf Capri, das heißt, in Rom kannte ihn eigentlich niemand, aber er hatte eben diese 2 großen Trümpfe im Ärmel, die ihm jetzt geholfen haben. Den einen Trumpf, den konnte er gar nicht bestimmen, das war einfach seine Herkunft.
Ja.
Das habe ich schon angesprochen. Er war ja der Sohn des Germanicus. Germanicus, der war tatsächlich noch der Sohn des Drusus gewesen. Und schon sein Vater, also, das heißt Caligulas Großvater, war gemeinhin bekannt als hervorragender Feldherr und als Unterstützer der alten Republik. Das hat gar nicht unbedingt gestimmt, aber das Volk hat es so gesehen. Und das hat ihn sehr beliebt gemacht, hat seinen Sohn sehr beliebt gemacht. Und dann wiederum den nächsten Sohn auch sehr beliebt gemacht. Also dieser Ruf, den hat man dann mitbekommen und wurde auch auf Caligula übertragen. Es war eben dieselbe Familie. Und auch dieses Anlehnen an die alte Republik, das war damals noch ziemlich wichtig, weil der Untergang dieser Republik war gerade mal 50 Jahre her. Und es gab viele, die dem noch nachgetrauert haben. Aber dazu sage ich auch später nochmal mehr. Der andere Trumpf, den habe ich schon erwähnt, das war im Prinzip die Unterstützung des Militärs. Und ich habe schon gesagt, in Rom gab es nur eine Gruppe, die dieses Militär repräsentiert hat, eben die waffentragenden Prätorianer. Die große Militärmacht in der Stadt, die schlagkräftigste Truppe. Du hast schon gesagt, sie waren ursprünglich die Leibwächter und die Beschützer von wichtigen Politikern. Und mit dem Kaiserreich, mit dem Prinzipat, wurden sie dann die Leibgarde des Kaisers persönlich und bald noch viel mehr als das. Und jetzt, mit dem Tod des Tiberius, setzt sich auch diese Entwicklung in Gang, bei der die Prätorianer immer wichtiger werden.
Ja, also schon so früh, das hätte ich gar nicht gedacht, weil man das klassische Soldatenkaisertum ja erst, glaube ich, im späten zweiten, eher im dritten Jahrhundert nach Christus dann verortet.
Das stimmt.
Und ja.
Das ist aber eben nochmal was anderes. Da werden also die Soldaten selber, ja, die Kaiser, die Feldherren, die überhaupt nicht mehr adlig sind, zum Teil oder nicht zur Kaiserfamilie gehören, die werden zum Kaiser und die werden natürlich dann auch unterstützt. Mhm. Und da ist die Prätorianergarde auch ganz wichtig. Aber sie ist es tatsächlich schon ab jetzt.
Ja.
Wir sehen auch jetzt genau, warum. Sie spielen jetzt nämlich eigentlich schon eine wichtige, wenn nicht sogar fast schon die entscheidende Rolle bei der Frage, wer der neue Kaiser wird. Und sie sind auch oft dann diejenigen danach, die den alten Kaiser absetzen, um es mal nett auszudrücken. Mhm. Durchaus aber auch nicht nur diplomatisch absetzen, sondern auch gewalttätig. Und die Art, wie jetzt Caligula zum Kaiser wird, schafft auch tatsächlich jetzt einen gefährlichen Präzedenzfall für die römische Geschichte, der dann noch weite Folgen haben wird. Da geht es jetzt nicht primär um eine rechtliche oder festgelegte Prozedur. Es geht nicht darum, ob dieser neue Kaiser die geeignete Person ist, ob er qualifiziert ist für den Job, sondern es entscheidet jetzt schon der militärische Support, vor allem dieser Prätorianer in Rom selber. Und das geht eigentlich ganz einfach. Also Tiberius stirbt und Macro, der Anführer, der Präfekt der Prätorianer, der schickt jetzt Boten an alle Generäle im Reich und an die Verwalter der Provinzen und erklärt, dass Caligula zum Kaiser ausgerufen wurde. Mhm. Ganz einfach. Tiberius hatte eigentlich Caligula und seinen Neffen Gemellus als Erben erklärt. Aber es war relativ klar, dass er Caligula bevorzugt hat. Und es wurde dann auch dafür gesorgt, dass Caligula der einzige Nachfolger wird, ohne sich die Macht teilen zu müssen. Das ging eben mit der Unterstützung der Prätorianer in Rom, der Legion außerhalb. Und wenn man das vorweisen konnte, was sein Verbündeter Macro konnte, dann war es auch sehr einfach, den Senat davon zu überzeugen, diesen Kaiser jetzt anzuerkennen. Also es war auch eine Art Kompromiss und alle waren eigentlich damit einverstanden für die Legitimation des Kaisers.
Das stimmt. Also verhältnismäßig einfach.
Ja.
Das ist ja dann, also wurde er zum Kaiser.
Kann man durchaus sagen,
ja. Und das ist ja durchaus ungewöhnlich.
Ja. Aber trotzdem, auch wenn es relativ schnell geht und wir wissen jetzt nicht, wie schwierig die Verhandlungen wirklich waren, da haben wir einfach keine Quellen. Mhm. Er hat sich dabei natürlich trotzdem schon auf eine Art jetzt abhängig gemacht. Weil erstens hat der Senat hier zugestimmt und zweitens eben die Prätorianer. Und die sind damit jetzt nah an ihm dran und können natürlich auch Einfluss ausüben.
Ja.
Und sie wissen auch, dass sie das jetzt können. Mhm. Also dieser Präzedenzfall, dass sie durch ihre militärische Macht einen Kaiser mit krönen quasi, das ist jetzt schon mal da. Und das geht auch nicht wieder weg. Trotzdem war es, wie gesagt, Konsens. Und die Senatoren waren zum Beispiel auch deswegen sowieso einverstanden, weil sie erstens wieder auch wahrscheinlich Vertrauen hatten in diese Familie des Germanicus und weil sie wussten, dass der Kaiser sehr jung ist und sie wahrscheinlich gehofft haben, dass sie ihn gut beeinflussen können, so als unerfahrenen Politiker. Denn Caligula, der war jetzt gerade mal 24 und wurde jetzt schon offiziell vom Senat zum Imperator erklärt.
Ja, hat das nicht mal die Ämterlaufbahn
durchlaufen. Er war eigentlich nur Quästor. Da fehlen noch einige Ämter, um dann zum Alleinherrscher zu werden. Also er hätte das höchste Amt Konsul ja noch erreichen können.
Also er war vorher nur für die Steuern dann verantwortlich. Das macht man ja als
Quästor.
Man treibt die Steuern ein.
Genau. Hauptsächlich das.
Viel mehr Erfahrung hat er dann nicht gewonnen.
Ja, und er hat vor allem auch gar keine Erfahrung in Rom,
ja,
die ihm durchaus vielleicht genutzt hätte. Aber darauf achtet jetzt, wie gesagt, niemand. Mhm. Darum geht's nicht, sondern es ist ein Kompromiss. Er hat die mächtigen Leute auf seiner Seite. Jetzt ist er auf einmal Imperator, der offizielle Titel. Und dann dauert es auch gar nicht mehr lange, bis in Rom der absolute Wahnsinn herrscht und die schlimmste Tyrannei. Jedenfalls, wenn wir diesen antiken Quellen glauben. Aber so einfach ist es natürlich nicht. Bei weitem nicht.
Hm.
Und bevor wir aber dazu kommen und uns anschauen, wie wahnsinnig und wie tyrannisch Caligula denn jetzt wirklich geworden ist, schauen wir uns kurz nochmal die Umstände an und die Hintergründe dieser Zeit, in der er zum Kaiser wird und die Entwicklung auch bis zu diesem Punkt in Rom. Denn Victor, wir kommen damit natürlich zu einem Teil, der nie fehlen darf, richtig?
Ja, wir kommen jetzt zum historischen Kontext und ich bin jetzt mal gespannt, wie du da drauf blicken wirst, was da jetzt so vorkommen wird.
Ja.
Ich nehme an, viele Elemente vielleicht auch der Kultur und der Sozialgeschichte Roms und vielleicht auch was zu den Quellen, aber ich bin mir ja nicht sicher und sehe auch gerade deinen Blick, dass du dir vielleicht auch was anderes erzählen wirst. Ich bin so oder so gespannt.
Sozialgeschichte, das habe ich jetzt nicht berücksichtigt. Ich wollte es lieber kurz und knackig zusammenfassen.
Ja, noch
besser. Dazu kommen wir jetzt einfach mal.
Mhm.
Also Caligula ist in der römischen Geschichte erst unser dritter Kaiser. Wir schauen uns jetzt also so ein bisschen die Entstehung auch dieser Rolle an und was das bedeutet hat. Caesar, der schafft es nicht so ganz, salopp gesagt, Kaiser zu werden. Augustus ist dann der Erste und der Zweite, wie gesagt, sein direkter Vorgänger Tiberius. Danach kommt auch schon unser Caligula. Das heißt, als jetzt Gaius Caesar alias Caligula Kaiser wird, ist diese Kaiserrolle noch immer ziemlich neu. Und sie ist auch alles andere als fest etabliert. Darauf will ich eigentlich hinaus, damit wir verstehen können, was hier passiert. Und im gesamten ersten Jahrhundert wird eigentlich um diese Etablierung ziemlich blutig gekämpft. Hauptsächlich auf der einen Seite zwischen Anhängern der alten Ordnung, die immer noch die alte Römische Republik zurücksehen oder zumindest ihre Rollen, ja, die Strukturen, die Ämter zum Beispiel. Also die alte Aristokratie. Und auf der anderen Seite haben wir den neuen Kaiser. Diese neue Kaiserrolle, die absolute Herrschaft und seine Verbündeten. Das ist für alle Römerinnen und Römer also eine sehr wechselhafte Zeit. Und auch die Kaiser bekommen das zu spüren, weil ihre Position jetzt noch sehr unsicher ist. Und wir haben eine Zahl, die das ziemlich einfach verdeutlicht, denn von den ersten 10 Kaisern, also zwischen Augustus Tod im Jahr 14 und Domitians Tod im Jahr 96, sterben ganze 7 gewaltsam.
7 von 10. Beeindruckend, ja. Und dabei muss man sagen, dass Augustus, obwohl er keines gewaltsamen Todes gestorben ist, das Ganze ja auch so ein bisschen etabliert hat. Also er war ja auch derjenige, der es geschafft hat, ja unter anderem auch so erfolgreich zu sein, weil er die Institution wie den Senat erhalten konnte, weil er den Senatoren das Gefühl geben konnte, dass sie noch Macht haben, dass sie noch Einfluss haben, obwohl eigentlich schon zu dem Zeitpunkt oder für uns rückblickend klar war, dass es eigentlich nur noch einen Alleinherrscher gab. Und er hat also schon diese Ambivalenz im Prinzip in seiner Politik schon gehabt, aber hat sich da ganz gut durchlaviert. Aber dass das für die Folge problematisch werden konnte, das haben wir gerade gehört.
Ja, da triffst du genau ins Schwarze. Also er hat eigentlich dieses Paradox gelebt und hat es sehr geschickt geschafft, das noch zu verhandeln. Dass auf der einen Seite die altehrwürdigen Senatoren, die alte Elite, die Aristokratie den Schein aufrechterhalten konnte, hier beteiligt zu sein. Er auch mit ihnen sehr respektvoll umgegangen ist, nie direkt was befohlen hat, aber trotzdem ganz eiskalt und klar gezeigt hat, wer die Macht hat. Diesen Spagat hat er geschafft. Durchaus paradox, weil sie ihm offiziell die Macht geben, aber gleichzeitig erwarten, dass er sie eigentlich gar nicht so absolut ausnutzt. Mhm. Und das hat er auch getan, das hat auch geklappt. Aber er ist vielleicht der einzige Kaiser, dem das so wahnsinnig gut wirklich gelingt in dieser Zeit. Wir haben ja schon gehört, Tiberius, sein Nachfolger, hat schon große Probleme, fällt fast einer Verschwörung zum Opfer. Natürlich hat Augustus sich auch nie sicher gefühlt, das überspringen wir jetzt. Aber es ist klar, also diese 10 Kaiser sind alles andere als sicher. Und auch ihre Position als Kaiser ist für die damaligen Zeitgenossen alles andere als klar. Also es kann durchaus sein, dass vielleicht die Republik wiederkommt. Das wissen sie damals ja noch nicht. Es ist nicht klar, wie viel Macht der Kaiser wirklich behalten kann, wer sich durchsetzt. Darum wird hier die ganze Zeit gekämpft. Und die Kaiser, die sterben jetzt eben an Verschwörungen, Attentaten, Intrigen und Putschen. Vielleicht sogar auch 8 von 10. Das ist nicht so ganz klar. Es ist durchaus auch umstritten, woran sie wirklich sterben. Aber Gewalt ist oft sehr, sehr entscheidend daran beteiligt. Ja, und wie gesagt, die Hauptverantwortlichen auf der Gegenseite, die unter anderem diesen Kaisern eben auch ans Leder wollen, das sind wie gesagt die Adligen, allen voran die Senatoren, die eben immer auch noch die Macht sind neben den Kaisern, zumindest eine relativ große Macht noch, auch wenn sie zu einem guten Teil entmachtet sind. Und dazu kommt eben das Militär, das auch oft eine Rolle spielt, beziehungsweise viele Adlige sind auch Militärs. Aber das Ganze ist auch nicht so einseitig, denn auch die Adligen, die Senatoren müssen sich genauso fürchten vor den Kaisern, vor ihrer Rache. Sie kommen schnell auf Proskriptionslisten, also entweder bei gescheiterten Verschwörungen oder auch bei der Rache an Verantwortlichen eines Mordes, einer Verschwörung oder der Verbündeten. Sie kommen schnell auf die Listen von Feinden, die ein neuer Kaiser dann eigentlich immer auch hat. Und dabei werden die meisten alten Adligen, Adelsfamilien ausgelöscht nach und nach oder sie steigen ab und verlieren stark an Macht. Erst im 2. Jahrhundert eigentlich beruhigt sich diese Lage wieder. Der Adel ist dann neu zusammengesetzt, unterwirft sich dem Kaiser. Der Kaiser lässt den Adel weitgehend in Ruhe und es ist so eine Zeit der Friedenskaiser, sagt man auch im Inneren. Diese Friedenszeit gibt es ja einmal unter Augustus, ganz bekannt. Mhm. Und später im 2. Jahrhundert gibt es dann auch einige Zeit und am Ende des 2. Jahrhunderts ist es dann auch wieder vorbei. Dann kommen unter anderem auch die Soldatenkaiser, da geht es wieder drunter und drüber. Aber dieses 1. Jahrhundert, das hat es in sich. Und mitten in diesem 1. Jahrhundert kommt ja unser Caligula an die Macht. Das heißt, mitten auch in diesem noch lange nicht zu Ende ausgetragenen Machtkampf der Strukturen, auch wenn auf der einen Seite der Kaiser natürlich jetzt klar im Vorteil ist. Das muss man schon sagen. Aber die Erinnerungen an die Republik, die sind noch sehr frisch. Die endet offiziell erst 27 vor unserer Zeit mit dem Beginn des Prinzipats, mit Augustus als erstem Kaiser. Allerdings auch nur faktisch, das hast du auch schon angesprochen, weil formal bleibt Rom eine Republik. Noch sehr lange und der Kaiser lässt sich die Macht übergeben vom Senat, vom Volk. Und es ist auch ganz wichtig, dass diese republikanische Hülle sozusagen bestehen bleibt und damit auch eine gewisse Abhängigkeit vom Kaiser zu den Senatoren, die bleibt auch bestehen. Das ist die Situation, in der Caligula Kaiser wird. Und er ist jetzt der Erste, der nochmal einige Schritte weitergeht, um dieses Verhältnis zu ändern. Das schauen wir uns jetzt also an bei seinem Machtantritt als Kaiser. Ja, und zunächst mal können wir sagen, der Plebs, also das einfache Volk, die sind begeistert von Caligula als neuem Kaiser. Sie waren auch begeistert von seinem Vater und von seinem Großvater. Aber nicht nur das, er kann zu Beginn auch die Senatoren auf seine Seite ziehen. Denn die Senatoren waren von Tiberius in den Jahren vorher stark verfolgt worden, auch nach dieser Verschwörung des Sejanus, also viele von ihnen. Und Caligula, der hat ihnen jetzt aber erklärt, dass er sie respektieren wollte, dass er gemeinsam mit ihnen regieren wollte. So wie Augustus es auch schon getan hat. Mhm. Ja, das war das, wie in der Republik, fast Gewaltenteilung, ja, diese verschiedenen Teile des Staates, der Republik, das hat er noch so ein bisschen aufrechterhalten, diese Hoffnung. Also Caligula erklärt ihnen, er respektiert sie und er lässt auch offiziell seine Herrschaft vom Senat bestätigen und erklärt auch das, diesen Schritt, wo sie ihm das offiziell übergeben, als sein Dies Imperii, also seinen offiziellen Herrschaftsbeginn. Er hätte auch die Ausrufung durch die Prätorianer wählen können, das hat er auch bewusst nicht genommen, weil das wäre wieder eine Art Eklat gewesen. Indirekt hat er allerdings schon auch gezeigt, dass er durchaus wusste, wie wichtig sie waren, denn er hat mal eben die Zahlung, die Tiberius ihnen eigentlich hinterlassen hatte, verdoppelt. Also damit hat er sie sich durchaus nochmal ja so ein bisschen näher geholt, sich ein bisschen beliebter gemacht und sich ihre Loyalität auch gesichert.
Ja.
Und das ist auch ein Präzedenzfall, weil die weiteren Kaiser werden das auch tun, weil sie genau wissen, wie wichtig und auch wie gefährlich diese Prätorianer jetzt sein können. Und damit ist Caligula auch der erste Kaiser der römischen Geschichte, der direkt bei seinem Amtsantritt, nenne ich es jetzt mal, vom Senat quasi die alleinige Macht zugesprochen bekommt. Das heißt, Augustus und Tiberius, die vorherigen Kaiser, die hatten natürlich auch die quasi Alleinherrschaft. Allerdings haben sie die erst nach und nach bekommen und an sich gebunden. Aber Caligula bekommt sie jetzt direkt und ganz offiziell überreicht, quasi auf dem Silbertablett. Ja. Und Victor, das ist auch das die Antwort auf eine unserer Fragen.
Ja. Hätte ich nicht gedacht, dass er zu Anfang noch so friedlich agiert, wobei wir noch gar nicht wissen, wie es dann tatsächlich sein wird. Das wirst du ja gleich noch aufdecken.
Es ändert sich auf jeden Fall noch.
Ja, aber ja, also so macht das natürlich auch Sinn, dass er da so ein bisschen dem Beispiel von Augustus folgt, obwohl er ja eigentlich selbst, zumindest wissen wir nichts darüber, ja, sich gar nicht in Rom aufgehalten hat und auch nicht ja wahrscheinlich so viele Berater um sich hatte. Aber klar, von den Handlungen von Augustus hat er natürlich auch mitbekommen.
Das wird jeder zu der Zeit gewusst haben. Er als Adliger wird sicherlich auch die Bildung bekommen haben, die Geschichten gelesen haben. Also das wusste er ganz offensichtlich genug, um sich sehr genau an das zu halten, was Augustus als Vorbild gibt und wie viele andere auch, sich in seine Nachfolge zu stellen, ganz bewusst. Das ist eben jetzt wirklich ein sehr wichtiges Ereignis, dass Caligula direkt vom Senat, also konstitutionell, die Macht über alle Dinge bekommt. So heißt es auch ganz offiziell. Durch den Konsens aller, Senat, Volk, Adlige. Und der Historiker Anthony Barrett meint sogar, man kann deshalb sagen, dass das Römische Kaiserreich dadurch vielleicht erst mit ihm im Jahr 37 so richtig beginnt. Zumindest in dieser Hinsicht der offiziellen Machtübergabe. Also faktisch beginnt es schon. Wie gesagt, 27. Aber könnte man durchaus auch mal so sehen, wenn man diesen Aspekt hervorheben möchte. Also das heißt, Caligula hat damit von Beginn an unkontrollierte Macht, aber es ist natürlich jetzt nicht klar, ob und wie er diese Macht auch alleine ausüben würde. Es gab durchaus Hoffnung, das war das, worauf die Senatoren setzen, dass er sie quasi teilt. Und er hat auch erstmal viel getan, um als bescheidener, als kompromissbereiter Kaiser zu erscheinen, vor allem sich am großen Augustus zu orientieren und weniger an Tiberius, weil der war alles andere als beliebt.
Ja.
Auch nach seinem Tod, auch während seiner Herrschaft. Das Volk hat sogar gesagt, werft Tiberius in den Tiber.
Ja.
Ein kleiner Witz, sehr boshaft. Also er war nicht beliebt und bei den Senatoren auch nicht, denn die hat er ja verfolgen lassen.
Ja, der soll ja auch, oder galt zumindest auch als schwächlich, zumindest in den Quellen, soweit ich weiß.
Ja, schwächlich sind einige Kaiser dieser Zeit.
Ja.
Und ja, Caligula nicht, aber der kriegt auf jeden Fall auch sein Fett weg, wie wir gleich sehen werden. Aber gerade, wie du gesagt hast, in dieser Anfangsphase überhaupt nicht. Also die Majestätsprozesse gegen die Senatoren, die werden jetzt beendet. Die Akten werden öffentlich verbrannt. Die Verbannten oder Inhaftierten, die werden freigelassen, begnadigt. Gemellus, der Konkurrent eigentlich, den Enkel von Tiberius, den lässt Caligula jetzt adoptieren als seinen Sohn, als Zeichen des guten Willens. Er tritt in Rom bescheiden auf, wie Augustus. Er weiht Augustus auch endlich einen riesigen Tempel und lässt den fertigstellen. Überhaupt lässt er einige große Bauwerke fertigstellen, was auch das Volk liebt. Er stellt sich in Inschriften und Münzen auch offiziell als Augustus Nachfolger dar. Also bei ihm ist es immer Augustus, nicht Tiberius. Dazu hat er eine klare Distanz. Und damit kann er eigentlich die großen Hoffnungen in ihn am Anfang durchaus erfüllen. Also sein Bild als gerechter Herrscher, auch mehr oder weniger als fähiger Feldherr durch seine Vorfahren. Man geht davon aus, dass er das sowieso kann, auch wenn das definitiv nicht zutrifft. Dazu kommen wir auch noch gleich. Dazu kommt noch, dass er auch einiges für das Volk tut. Also tatsächlich, er gibt der Volksversammlung Rechte zurück, lässt in ganz Italien Steuern senken. Und er verbessert auch die Getreide- und die Wasserversorgung. Also das Volk hat viele Gründe, hier zufrieden zu sein. Und das ist auch nicht nur vorgegeben oder gespielt, sondern ja, das ist schon reale Politik, so wie es aussieht.
So, und wann kommt der Turning Point, David? Was passiert jetzt?
Witzig, dass du das sagst, weil wir sind echt jetzt tatsächlich gerade beim Turning Point angekommen. Also man kann sagen, so könnte ja der nette, entspannte Anfang einer Karriere aussehen, die dann schön weitergeht und plätschert bis in den Ruhestand. Denken wir uns, aber nein. In den Quellen gibt es jetzt nach diesen Berichten, so wie ich sie gerade vorgetragen habe, urplötzlich einen riesigen Umschwung. Einen radikalen Wandel in seinem Auftreten, in seiner Politik nach circa 2 Jahren. Also im Jahr 39, im Prinzip Halbzeit, weil er ist ja nur 4 Jahre an der Macht.
Ja.
Und jetzt scheint es auf einmal so, wenn wir diesen Quellen glauben, dass er plötzlich von einem Tag auf den anderen mit äußerster Gewalt regiert. Völlig entfesselt ist, seine Gegner ausschaltet, hinrichtet, immer unberechenbar und brutaler wird. Es gibt vielleicht erste Anzeichen, könnte man sagen. Zum Beispiel seine Reaktion nach einer sehr ernsten Krankheit im Herbst 37. Es ist nicht ganz klar, was er da hat, aber das Volk ist sehr besorgt. Bürger übernachten vor dem Palast. Seine Gesundheit wird überall kommentiert, alle machen sich Sorgen, zumindest im Volk, also vielleicht nicht alle Senatoren, sage ich mal zum Beispiel. Manche setzen natürlich darauf, dass er nicht überlebt, aber da setzen sie aufs falsche Pferd, denn Caligula wird körperlich wieder fit, aber es gibt ab diesem Zeitpunkt Vermutungen, dass sich sein Geist von dieser Krankheit vielleicht nicht ganz wiederholt hat und dass er sozusagen ein kleines bisschen verrückt geworden sei.
Ja.
Eine andere Erklärung wäre, für das, was er jetzt tut, dass es ihm einfach nicht gefallen hat, wie die anderen in seiner Krankheitszeit regiert haben und agiert haben. Auf jeden Fall lässt er jetzt einige wichtige Personen direkt nach seiner Krankheit beseitigen. Das ist allen voran sein armer Vetter und Adoptivsohn Gemellus. Der wird ja entweder getötet oder zum Selbstmord gezwungen. Und das ist natürlich leider ganz typisch für solche Herrschaftsverhältnisse, weil er ist natürlich immer ein möglicher Konkurrent. Und ganz viele Kaiser lassen alle möglichen Konkurrenten aus dem Weg schaffen. Dann folgt auch noch sein Stiefvater, wahrscheinlich aus einem ähnlichen Grund, und auch Macro, der Anführer der Prätorianer, der ihm ja zur Macht verholfen hatte, auch der wird aus dem Weg geräumt. Und er war immerhin der wahrscheinlich zweitmächtigste Mann in Rom, nach dem Kaiser selbst. Warum sie jetzt alle sterben mussten, wissen wir nicht genau. Vermutlich hatten sie eine Verschwörung angezettelt oder ja, Caligula fand sie zumindest nicht mehr vertrauenswürdig von dem, was sie so gemacht haben während seiner Krankheit. Ihm wird jetzt in dieser Zeit auch vorgeworfen, privat oder sozusagen im privaten Raum immer ja skandalöser zu leben. Jetzt kommt zum Beispiel der Vorwurf, dass er zu dieser Zeit Inzest betrieben haben soll mit seinen 3 Schwestern. Aber dafür gibt es absolut keinen glaubhaften Beleg.
Ja, ich wusste nicht, wieso man das eigentlich auch besser nachweisen können soll, aber das war mir bei keiner der Antwortmöglichkeiten schlüssig.
Witzig, dass du das sagst, weil eine der Antwortmöglichkeiten ja eigentlich eine andere Art von Beleg, finde ich, noch nahelegt.
Ja, dann bin ich gleich gespannt auf
die Auflösung. Dazu kommen wir gleich noch. Ja. Es ist aber wirklich ein ganz typischer Vorwurf, jemanden zu diskreditieren, ja, ihm das vorzuwerfen. Inzest, ja, ein Verhältnis mit den eigenen Schwestern, eigenen Verwandten. Deswegen will ich eigentlich gar nicht weiter darauf eingehen. Ja. Selbst die Autoren, die das behaupten, sagen, dass es nur Gerüchte sind. Ja. Also niemand kann das beweisen und niemand sagt auch mit Sicherheit, das war so.
Ja.
Also das ist einfach höchstwahrscheinlich eine Möglichkeit, ihn eben sehr stark zu diskreditieren. Ja.
Und soweit mir das bekannt ist, ist es auch in der römischen Geschichte eher untypisch. Ich meine, man kennt das jetzt bei den Ägyptern, dass es manchmal vorkommen kann, Schwester und Bruder, wenn die dann auch zusammen regieren.
Da ist es absolut legitim eigentlich.
Ja, ja. Sogar. Ja.
Auch richtig, Kinder zu zeugen und so weiter.
Aber in Rom, vermutlich gibt es auch Fälle, die ich jetzt nicht kenne.
Gibt es bestimmt, ja. Aber es ist zumindest
jetzt nicht, es ist jetzt nicht so gängig gewesen.
Nee, ist nicht die Regel in der königlichen Familie, auf keinen Fall. Und er hatte auch auf jeden Fall ein gutes Verhältnis zu seinen Schwestern. Daher könnte das kommen. Also er hat sie öffentlich geehrt, zum Beispiel auf Münzen. Aber das ist absolut nichts Ungewöhnliches. Ja, das hat auch Augustus zum Beispiel getan mit seiner Mutter oder so. Also ja, das können wir, glaube ich, abhaken als höchstwahrscheinlich einfach ein übles Gerücht. Aber rückblickend sind diese Dinge für viele Chronisten dann vielleicht der Beginn oder die ersten Vorzeichen einer Schreckensherrschaft. Und es sieht so aus für die Zeitzeugen, für die Chronisten, die später darüber schreiben, dass dieser Umschwung ganz unvorhersehbar gekommen ist. Aber wir fragen uns jetzt natürlich, warum ist das passiert? Warum wird er jetzt auf einmal zum Gewaltherrscher, nachdem er eigentlich erst so ein harmonisches Verhältnis hat zu eigentlich allen? Und ja, das erklären die Quellen eigentlich alle nicht. Weder Sueton noch Cassius Dio oder Flavius Josephus, die kommen alle einfach zu dem Schluss, der sehr heftig ist, aber sehr einfach ist, nämlich dass Caligula schlicht und ergreifend durchgedreht sein soll, sage ich jetzt mal. Also von einem Tag auf den anderen dem Wahnsinn verfallen, wenn wir diesen Quellen glauben. Und das ist eigentlich der Punkt, der wahrscheinlich heute unsere Beurteilung des Kaisers Caligula entscheiden muss. Für Sueton zum Beispiel wird er jetzt auf einmal zum Monster, sagt er ganz direkt. Und damit muss man eben nichts weiter erklären aus seiner Sicht, wenn man ihn einfach für irrational oder für wahnsinnig erklärt. Das ist dann eben so. Und damit kann man alle weiteren Aktionen dieses Kaisers dann auch irgendwie begründen und sozusagen ad acta legen. Aber die Erklärung ist für uns als Historiker und für alle, die gerne etwas kritischer darüber nachdenken, was wir stets tun sollten, natürlich irgendwie verdächtig kurz. Mhm. Ich weiß nicht, ob du mir dazu stimmst, Victor, aber...
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, ich stelle mir das jetzt schwierig vor, da wir nur diese Quellen haben, jetzt Schlussfolgerungen zu ziehen, die das sozusagen komplett abschwächen.
Ist nicht einfach, ne?
Deshalb bin ich gespannt, wie du jetzt gleich weitermachen wirst. Und dass Caligula natürlich dann auch im Prinzip, dass er danach diese Kritik abbekommen hat in den Quellen, da würde man ja schon denken, dass da irgendwo so ein Fünkchen Wahrheit drinsteckt.
Da hast du völlig recht, da stimme ich dazu.
Ja, deshalb bin ich einfach jetzt ein bisschen gespannt, wie du jetzt auch weiter die Argumentation wahrscheinlich von Historikern und Historikerinnen da verfolgst, weil jetzt kommt es im Prinzip so ein bisschen auf die Interpretation jetzt der Quellen an.
Ja, und ganz
vielleicht
richtig.
Haben die dann auch eben mehr Möglichkeiten, dann auch vielleicht Vergleiche zu ziehen oder ähnliche Situationen in anderen Quellen eben damit zu vergleichen. Das meinte ich, genau.
Auf jeden Fall. Also ich habe da nicht meine eigene Theorien aufgestellt, sondern ich halte mich jetzt bei dem, was jetzt kommt, an die gängige Forschungsmeinung, die eigentlich zu einem Konsens gekommen ist. Das kann man ziemlich genau sagen. Und ich erkläre dir auch, wie der jetzt aussieht bei den Quellen, die wir haben. Natürlich müssen wir erstmal zugeben oder eingestehen, dass nicht alle Quellen, die wir haben, heute auch vollständig sind. Also einiges ist verloren gegangen. Wir müssen also mit dem arbeiten, was wir haben. Mhm. Und was wir aus diesen Quellen lesen und wie wir sie interpretieren, das hat sich, das habe ich am Intro schon gesagt, sehr, sehr stark geändert. Also man ist ganz lange davon ausgegangen, dass alles, was da steht, stimmt. Dass Caligula einfach wahnsinnig geworden ist und wir wissen nicht so genau, warum. Aber in der Forschung sind jetzt doch viele der Meinung, und zwar die große Mehrheit, dass diese einfache Erklärung nicht ganz stimmen kann.
Ja.
Also worin sich die Quellen immerhin noch einig sind, das ist übrigens, dass kurze Zeit, nachdem Caligula scheinbar durchdreht, viele Senatoren zum Tode verurteilt werden. Das könnte auf der einen Seite dann einfach sein Wahnsinn sein. Wir sagen, okay, er dreht durch und bringt alle um. Auf der anderen Seite könnten wir uns auch fragen, ob es einen anderen Grund gibt, der vielleicht etwas, ja, wahrscheinlicher ist dafür, dass sie zum Tode verurteilt werden, nämlich dass vielleicht von ihnen etwas ausgeht. Und das ist ein wichtiger Hinweis für die Theorie, die eigentlich der beste Kandidat ist, um beides zu erklären, nämlich hingerichtete Senatoren und einen scheinbar durchgedrehten Kaiser. Und Victor, du als alter Althistoriker, hast du eine Idee, woher das kommen könnte, dass der Kaiser jetzt auf einmal Senatoren hinrichten lässt? Könnte man ja schon vermuten, dass da was dahinter steckt.
Ja, also ich würde vermuten, dass er generell einfach seine Machtposition in Gefahr sieht und eben jetzt zeigen muss, vor allem nachdem er ja eben krank gewesen ist, andere womöglich auch seinen Platz währenddessen eingenommen haben, die er dann schon beseitigt hat, dass er dann jetzt eben ein Zeichen setzen muss und den Menschen und Senatoren klar machen muss, den Adligen auch, wer hier der Chef im Ring ist.
Ja.
Das würde ich sagen, ist auf jeden Fall, oder wäre jetzt meine Vermutung.
Okay, also ich denke, das geht in die richtige Richtung. Es geht sogar noch weiter. Also die gängige Theorie ist, dass es tatsächlich eine gescheiterte Verschwörung gegen Caligula war, die das ausgelöst hat. Oder wahrscheinlich sogar gleich mehrere, bis zu 3 Verschwörungen. Das würde nämlich diesen Kurswechsel erklären, würde auch erklären, warum er relativ plötzlich kommt. Und es wäre auch gut vorstellbar, dass über diese gescheiterten Verschwörungen in den Quellen bewusst geschwiegen wird. Oder dass es nur indirekte Hinweise gibt.
Aber wie kommt man denn dann auf die Idee, dass es eine Verschwörung gegeben haben könnte, wenn keine Quelle sie nennt? Ich weiß nicht, ob es keine ist.
Ja, es gibt keine Quelle, die das direkt sagt.
Ja.
Aber die besten Experten dazu, die führenden Historiker, sind eben der Meinung, dass sie die indirekten Hinweise daraus so sicher lesen können, dass sie zu dem Schluss kommen, dass zumindest eine Verschwörung sehr wahrscheinlich stattgefunden hat. Mhm. Und man es auch nicht anders erklären kann. Also einen eindeutigen Beleg gibt es nicht, das muss man schon sagen. Aber der Historiker Winterling, der ist sich tatsächlich sicher, dass wir die Quellen haben, die berichten eben, dass führende Senatoren verurteilt und hingerichtet werden und dass das geschehen ist, weil sie zuvor eine Verschwörung gegen Caligula versucht haben, aber scheitern. Und nach dieser Theorie hat Caligula jetzt eben reagiert. Denn wenn es eine Verschwörung gab, dann ist klar, dass er nicht darauf setzen konnte, dass die Senatoren, von denen er sich ja jetzt abhängig gemacht hat durch seine Zugeständnisse, dass die ihn dann auch noch weiter unterstützen. Und es ist auch klar, dass sich Caligulas Verhalten stark geändert hat. Nur muss das eben nicht bedeuten, dass er jetzt wahnsinnig geworden war. Am Anfang hat er sich ja als bescheidener Kaiser hingestellt und auf die Zusammenarbeit mit dem Senat und dem Adel gesetzt, wie gesagt. Damit hat er sich aber auch abhängig gemacht von ihnen und das wollte er vermutlich ab dem Jahr 39 ungefähr nicht mehr. Vielleicht, weil ja eine gescheiterte Verschwörung gezeigt hat, dass seine Position so unsicher war. Wir haben jetzt noch eine weitere entscheidende Quelle, nämlich die Rede, die er dann 39 vor dem Senat hält. In dieser Rede holt er jetzt auf einmal die alten Prozessakten wieder raus, von denen er gesagt hatte, dass er sie verbrannt hat, aber die er eigentlich gar nicht verbrannt hatte. Das war nur vorgetäuscht. Und er zitiert daraus, wie sich die Senatoren unter Tiberius damals untereinander angegriffen und verfolgt haben. Er wirft ihnen vor, dass sie ihre Unterstützung für Tiberius damals nur geheuchelt hätten. Und er wirft ihnen vor, dass sie ihn, Caligula, hassen würden, dass sie sich gegen ihn zusammentun und dass sie seinen Tod wollen und immer weiter diesem Ziel nacheifern.
Ja, da gibt es ja schon deutliche Anzeichen für diese Theorie. Also auch wenn es nicht explizit genannt wird, gibt es dann doch eben Quellen, die aus denen man das auf jeden Fall rauslesen kann.
Allerdings.
Und die das nahelegen, ja.
Ja, also wenn mir jetzt jemand sagt, Victor, dass Caligula diese Rede aus heiterem Himmel vorliest, ja, die Senatoren beschuldigt, sie demütigt, ihnen vorwirft, dass sie seinen Tod wollen, dann würdest du sagen, okay, er ist verrückt geworden. Aber wenn sie vor dieser Rede versucht haben, ihn umzubringen, ja, oder da was im Gange war, eine Verschwörung, ist diese Reaktion durchaus nachvollziehbar.
Ja. Ja, also ist schon nachvollziehbarer, würde ich sagen. Also wir kommen ja gleich noch zu den Dingen, die jetzt später noch dazukommen.
Ja.
Vielleicht die Taten, die er bis jetzt begangen hat, die schon auch sehr, sehr brutal sind, sind auf jeden Fall nachvollziehbarer, würde ich sagen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das automatisch auf eine mögliche Verschwörung folgen muss, dass man so dann mit den mit den Feinden so flächendeckend umgeht. Aber ja, auf jeden Fall würde ich dir da schon zum Teil auf jeden Fall folgen, ja.
Okay, also das ist zumindest die gängige Meinung. Und damit steht und fällt eigentlich auch die Darstellung, dass er plötzlich wahnsinnig geworden ist. Also man kann natürlich auch sagen, okay, es war einfach von einem Tag auf den anderen, er ist durchgedreht, er bringt alle um und hält eine irgendwie, ja, eine Rede ohne irgendwelche Hintergründe, bei denen er einfach die Senatoren vielleicht beschuldigt aus Verfolgungswahn. Es könnte auch sein, aber davon gehen wir heutzutage nicht mehr
aus. Davon können wir auf keinen Fall ausgehen.
Und wenn wir von diesen Verschwörungen ausgehen, können wir besser nachvollziehen tatsächlich, was Caligula jetzt als nächstes auch tut. Denn er versucht jetzt, sich abzusetzen von den anderen Mächtigen und klar seine Unabhängigkeit eigentlich zu zeigen, sein Alleinstellungsmerkmal als Alleinherrscher. Und er zeigt jetzt, dass er nicht mehr den Schein wahren will, gemeinsam mit dem Adel zu regieren, also diese republikanischen Strukturen zu beachten, sondern er macht jetzt die Senatoren bewusst hilflos in aller Öffentlichkeit und er lässt es jetzt auch nicht bei dieser Rede bewenden, mit der er das sozusagen einführt, den Quellen zufolge, oh nein, sondern es kommen jetzt einige berüchtigte Taten, die je nach Interpretation entweder seinen absoluten Wahnsinn zeigen oder die von ihm ganz geschickt fingiert wurden, dann vielleicht übertrieben worden, aber mit denen er sich eigentlich über die Senatoren lustig macht und ihre Stellung, ihre Privilegien, ihre Identität, all das, ihre Autorität untergraben.
Ja.
Das ist möglicherweise sein Ziel. Ich lese dir hier mal was vor, zum Beispiel den berühmtesten oder berüchtigsten Bericht. Da wird nämlich berichtet, dass dieser wahnsinnige Kaiser sein Lieblingsrennpferd Inquitatus demonstrativ verehrt hat. Der gute Inquitatus hat seinen eigenen Palast bekommen mit Dienern. Er hat eine schöne Purpurdecke bekommen, eine Krippe. Und natürlich soll er vorgehabt haben, sein Pferd zum Konsul zu machen. Also das höchste Amt, das ein Senator, ein Adliger erringen konnte. Allerdings steht nirgendwo, dass er das auch gemacht hat, sondern nur, dass er das vorhatte. Deswegen ist das auch nicht die richtige Antwort gewesen.
Ja.
Es kann sogar sehr gut sein, dass er gesagt hat, dass er das vorhatte. Aber wahrscheinlich, das ist die Interpretation der Forschung, weil er damit sagen wollte, wie wenig ihm das Konsulamt bedeutet hat, dass er sogar sein Pferd dafür vorschlagen würde. Also er verspottet den Adel einfach ganz bewusst, die Senatoren. Dazu kommt auch, dass er das so zynisch macht, dass es wahrscheinlich die Adligen auf eine Art trifft, die wir heute gar nicht mehr unbedingt nachvollziehen können. Beziehungsweise müssen uns das genau anschauen. Ein Beispiel: Er lässt seinem Pferd ja einen Palast bauen mit teurer Ausstattung, mit eigener Dienerschaft. Und genau zu dieser Zeit war es bei den Senatoren auch gängig, selber genau das zu machen. Also besonders prunkvolle Häuser zu bauen, sich dafür zu verschulden, die im Inneren total teuer auszustatten. Und das alles macht er jetzt für sein Pferd. Das heißt, er macht ganz bewusst diese Dinge, um ihnen zu zeigen, wie wenig ihnen das alles bringt.
Ja.
Und damit durchschaut er auch ihre Fassade. Also er sagt ihnen ganz klar, ihr könnt machen, was ihr wollt. Ich mache mich drüber lustig und ich zeige euch, es hat alles keinen Sinn, weil die alleinige Macht bei mir steht. Das ist wahrscheinlich das Zynische, das Provokante, wie er das macht, also seine Art des Machtkampfs im Prinzip. Oder eigentlich ist es gar kein Machtkampf mehr, sondern seine zur Schaustellung der alleinigen Macht. Und das, muss man sagen, könnte er natürlich auch anders machen. Also er macht es ganz bewusst, er demütigt hier seine Gegner natürlich aufs Äußerste. Das ist sein Stil. Und dann kann man sagen, das macht ihn nicht unbedingt wahnsinnig, aber lässt sich im Nachhinein natürlich schon auch so interpretieren, wenn man das möchte. Und es macht ihn natürlich schon auch arrogant oder exzentrisch. Also ja. Ja, das kann man ihm durchaus vorwerfen.
Noch so ein Beispiel. Ich weiß nicht, ob das auch noch vorkommt in den
zahlreichen Geschichten. Ja, sag du mal, welches du hast.
Wenn ich das richtig weiß und den richtigen Kaiser zuordne,
ja,
ist es ja auch so, dass er mehrere Legionen in Richtung nach Britannien schickt und dort eigentlich eine Invasion plant.
Ja, das ist Caligula.
Dort dann am Strand, dort in der Normandie sozusagen, lässt er sie dann Muscheln sammeln.
Genau.
Und damit möchte er auch demonstrieren, dass er auch als oberster Feldherr, der er ja ist als Kaiser, auch das eben befehlen kann, ohne dass ihn irgendjemand daran hindern kann.
Ja, also diese Geschichte ist tatsächlich auch über Caligula.
Ja.
Wir wissen auch nicht so ganz, ob die stimmt. Mhm. Ich habe sie hier auch nicht weiter erwähnt, aber ist auch eine der vielen Sachen, die so ein bisschen seinen Größenwahnsinn oder seine Verrücktheit anzeigen soll. Es kann gut sein, dass diese Muscheln wirklich mitgenommen haben. Es muss aber gar nicht unbedingt sein, dass das so ungewöhnlich war oder wirklich so verrückt. Also es kann sein, dass er es einfach als ein weiteres Zeichen der Herrschaftsinszenierung gemacht hat. Und das relativ gängig war, um zu zeigen, dass er auch diesen Teil am Meer erobern kann. Und er wollte auch Richtung Britannien aufbrechen.
Das, aber das wäre auch nochmal ein Beispiel einfach dafür, wie du es eben auch gesagt hast, wie er die Senatoren und alle, die glauben, dass sie eigentlich mit auch an der Politik teilnehmen können, dass er sie eben verspottet.
Auf jeden Fall. Also das tut er eigentlich bei jeder Gelegenheit. Dazu kommen auch noch andere Dinge. Beispielsweise lässt er sich göttlich inszenieren, was auch vielen Leuten sehr sauer aufstößt. Er lässt sich von Besuchern angeblich anbeten. Er trägt Göttergewänder. Und auch hier ist eigentlich wieder klar, ein Gott braucht eben keine Bestätigung durch andere. Er kämpft jetzt auch als Feldherr. Du hast es gerade gesagt, unter anderem versucht er nach Britannien zu kommen, kommt allerdings nicht besonders weit. Mhm. Er ist auch in Germanien, allerdings da auch nicht besonders erfolgreich. Und trotzdem reicht es, um so ein bisschen beim Volk Eindruck zu machen. Das ist er eigentlich, das schafft er ganz gut. Und er lässt sich jetzt dafür auch nicht mehr traditionell vom Senat ehren, was eigentlich dann ansteht, wenn man zurückkommt, sondern er verbietet das sogar. Er will nämlich nicht, dass die Senatoren ihn in irgendeiner Weise bestätigen, um nicht im geringsten abhängig von ihnen zu sein. Das berichtet zum Beispiel Cassius Dio. Und stattdessen macht er wieder was Dekadentes, eine große Geste. Er übernimmt seine Ehrung einfach selber. Und dafür inszeniert er einen gigantischen Ritt über eine 5 Kilometer lange Schiffsbrücke übers Meer. Wie es einige historische Vorbilder schon getan haben. Setzt sich in einen Streitwagen, macht eine große Militärparade. Und er tut noch einige andere Dinge. Unter anderem, dieses Beispiel habe ich uns rausgesucht, lässt er riesige Schiffe bauen zur Ehrung der Götter. Unter anderem auch die berühmten Nemi-Schiffe. Und von denen berichtet uns keine Quelle, Victor, aber im 20. Jahrhundert werden die Überreste dieser riesigen Schiffe gefunden.
Ah.
In Italien, in einem ganz, ganz kleinen See. Ja. Und die können dann archäologisch zugeordnet werden und auch mit einigen Quellen abgeglichen werden, wo es auch von solchen Schiffen handelt.
Ja.
Und das ist der eine Beweis dieses prunkvollen, dieser Inszenierung, den wir tatsächlich haben, nämlich archäologisch, was immer ganz praktisch ist.
Also mein Gedanke und meine Herangehensweise war eigentlich die richtige.
Ja, ich dachte,
meine Schlussfolgerung war nicht völlig falsch.
Genau, ich dachte, du sagst,
wie ich dann auf den Inzest kommen konnte.
Ja.
Hätte ich drauf kommen können.
Ja, Inzest hätte ich jetzt auch gedacht, du erwartest, dass es vielleicht irgendwie eine Vase gibt oder irgendeine Darstellung, wie das
belegt. Ja,
selbst vielleicht. Das wäre auch völliger
Aber
Quatsch.
Aber das ist natürlich wirklich das, was haptisch ist, was man gefunden haben kann.
Genau, ein Schiff kann man eben, kann man ausgraben, beziehungsweise heben, sage ich jetzt mal, wenn es im Wasser ist. Und das wurde auch getan.
Ah, das kannte ich gar nicht, diese Anekdote oder diese Geschichte und diese Überreste, spannend.
Ja, wir wissen gar nicht, was diese Schiffe genau bezweckt haben, aber es war eine seiner großen Bauprojekte, das eben seine Größe, davon können wir sicherlich ausgehen, nochmal zur Schau stellen sollte, wie auch diese Schiffsbrücke und viele, viele andere Aktionen. Also ein ums andere Mal inszeniert er sich weiter und gleichzeitig demütigt er eben seine Feinde, seine Senatoren weiter, untergräbt ihre Macht, ihre Autorität. Auch mit anderen Maßnahmen, zum Beispiel werden die Ehrenplätze für Adlige abgeschafft im Theater und Zirkus. Das heißt, die müssen sich jetzt in der Öffentlichkeit neben den Plebs setzen. Alte republikanische Statuen werden beseitigt, alte Ehrentitel von alten Adelsfamilien. Und nach werden auch die Senatoren, wie unter Tiberius dazu getrieben, sich immer mehr zu unterwerfen, sich auch gegenseitig zu denunzieren. Und dabei kann man auch sagen, Caligula macht es sehr geschickt und der ist es auch gar nicht selber tatsächlich, der diese ganzen Todesurteile verhängt. Das wird ihm nachgesagt, aber wir sehen in den Quellen keine Beispiele dafür, dass er das ist, sondern wenn konkrete Beispiele genannt werden, dann sind es tatsächlich immer die Senatoren untereinander, die die Todesurteile verhängt haben. Also auch hier etwas anders, als es oftmals behauptet wird, nicht in allen Fällen.
Ja.
Also er ist sicherlich kein gewaltfreier Herrscher, Aber es ist jetzt nicht so, als würde er alle Senatoren der Reihe nach hinrichten. Noch ganz wichtig zu sagen. Ja, und damit kann er seine eigene Macht natürlich klar zur Schau stellen. Gleichzeitig sorgt er damit natürlich auch dafür, dass es auf jeden Fall auch eine gesicherte Verschwörung gegen ihn gibt, nämlich die, die erfolgreich ist, denn er macht sich immer mehr Feinde. Dazu kommen wir auch gleich noch. Es gibt vermutlich aber auch noch zwei weitere Verschwörungen in seiner Regierungszeit, nach denen diese Maßnahmen und sein Verhalten dann jeweils noch krasser werden. Das kann man auch annehmen zumindest. Also einmal die Betonung seiner Kaiserstellung, seiner Gottrolle vielleicht, die Verspottung und die Entmachtung der Senatoren, so wie ich das eben erzählt habe, die werden dann im Laufe der letzten Jahre stärker. Und spätestens im Frühjahr 40 wird seine Regierungszeit auch nochmal blutiger. Also er kommt dann gerade zurück aus dem Norden nach Rom, nach diesem Manöver in Britannien, wo er wohl ein paar Muscheln mitbringt. Und die Beziehung mit dem Senat wird dann noch schlechter und die Zahl an Prozessen und Hinrichtungen, die steigt auch nochmal an. Und da hat er sicherlich auch seine Finger im Spiel. Also er ist da durchaus auch ein blutiger Herrscher und nutzt auch Gewalt, ganz klar. Spätestens hier müssen wir das feststellen. Also trotz aller möglichen Übertreibungen, er herrscht klar auch mit Gewalt, aber wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt mehr als Augustus und Tiberius vor ihm, die auch viele Gegner haben hinrichten lassen und andere nach ihm. Also er ist da auch nicht besonders friedlich. Es gibt Geschichten von Senatoren, die zu Tode gepeitscht werden, geköpft werden, die öffentlich hingerichtet werden. Davon ist sicherlich nicht alles wahr, aber da ist sicherlich auch ein Funken Wahrheit dabei. Erfunden ist es auch nicht alles. Und wir merken daran vor allem auch, dass Caligula besonders erfolgreich darin ist, eine kollektive Angst auch zu erzeugen unter den Adligen. Deswegen greifen sie sich auch gegenseitig an.
Und das unterscheidet ihn zum Beispiel ganz deutlich von Augustus, der eben genau das zu verhindern konnte.
Damit wird er in dieser Hinsicht ein Gegenteil von Augustus, weniger ein Gegenteil von Tiberius, der das auch macht. Mhm. Also es gibt viele, die das machen. Aber von Augustus hat er sich damit definitiv entfernt, was seinen Stil angeht, der eher Vermittlungs- und Kommunikationsstil war. Zumindest in der späteren Herrschaft. Am Anfang hat Augustus das auch gemacht. Ja, und gleichzeitig, das muss man auch sagen, arrangieren sich aber auch viele Senatoren mit ihm. Also die Mehrheit hat nicht nur überlebt, diese Zeit unter Caligula, sondern einige blühen auch auf. Also das ist die Einschätzung des Historikers Barrett. Er ist eher kein zügelloser, blutrünstiger Tyrann. Und auch wenn er viele Feinde hatte, war ihm eine Seite eigentlich immer gewogen, nämlich das Volk. Also er hatte einige erfreuliche Maßnahmen erlassen für die Leute und sie mochten ihn generell gern, auch nachdem er noch tot war, was das nochmal verdeutlicht. Also auch nachdem sie nicht mehr so hätten tun müssen, sind sie ihm immer noch gewogen und sind sehr traurig und wollen dann zum Beispiel auch, dass seine Attentäter zur Strecke gebracht werden. Ja, und dazu müssen wir natürlich jetzt auch kommen. Also wie gesagt, seine Feinde wurden nicht weniger und die hatten jetzt spätestens Anfang 41 vor, ihn endgültig aus dem Weg zu schaffen. Und am 24. Januar 41, das ist der entscheidende Tag, da hatte Caligula gerade mal knapp 4 Jahre geherrscht. 3 Jahre und 10 Monate, um genau zu sein. Er hatte sich als römischer Herrscher inszeniert wie niemand vor ihm, hatte sich sogar in die Nähe der Götter gerückt, was vielen auch zu weit ging. Und er hatte sich, ja, die entscheidenden Feinde gemacht. Nämlich nicht nur die Senatoren, sondern auch Leute innerhalb des Militärs, die ihm wirklich gefährlich werden konnten. Und, das kommentiert dann der römische Autor Cassius Dios sehr sarkastisch, erst als er ermordet wurde, musste er endlich feststellen, dass er letztlich doch nicht überlegen war, doch kein Gott war, sondern eben sterblich in seinen letzten Momenten. Das war eben dieser 24. Januar, der Tag, an dem seine Herrschaft dann doch ein gewaltsames Ende findet. Und letztlich hätte das vielleicht gar nicht so kommen müssen. Er hätte vielleicht den Senat komplett entmachten können, hätte vielleicht sogar auch beim Volk unbeliebt werden können, das überstehen können. Aber die eine Gruppe, von der wir am Anfang schon gesprochen haben, die ist dann wieder entscheidend für seinen Untergang, Victor. Und welche Gruppe ist das?
Naja, dann werden das schon wieder die Prätorianer sein.
Genau. Damit wollte ich schon mal auch die Frage.
Ja, ich habe es mir schon gedacht.
Tatsächlich sind die nicht nur für seinen Aufstieg, sondern auch für sein Ende entscheidend.
Ja, das macht dann auf jeden Fall Sinn. Und nicht die Vestalen. Ich weiß nicht, wie ich darauf gekommen bin, aber ich dachte irgendwie, es wäre zu naheliegend, wenn es die Prätorianer sind.
Ja, du hast es ja auch schon richtig eingeschätzt am Anfang, denn eigentlich direkt danach hast es fast nochmal selber beantwortet, dass die eben so eine wichtige Rolle spielen. Manchmal hört man so einen Begriff, mit dem man irgendwas verbindet, weil die Vestalen sind natürlich eine sehr bekannte Gruppe. Die Hüter des Feuers im Tempel der Vesta.
Und man weiß ja auch, dass Caligula so ein bisschen mit der Religion auch spielt
oder
mit seiner Macht auch.
Ja.
Aber ja, gut. Nee, das aber, war dann total daneben. Ich hoffe, ihr habt besser geraten.
Bestimmt, bestimmt. Aber man kann auch mal daneben greifen. Wir wissen es ja jetzt. Das ist das Entscheidende. Das stimmt. Wissen jetzt, wie wichtig schon so früh, was ja das Überraschende auch ist für uns beide, für mich auch, wie früh diese Prätorianer, das Militär in Rom schon so wichtig war. Auch jetzt eben bei seinem Untergang. Und die Hintergründe, wie sie jetzt für den Untergang verantwortlich sind, die wissen wir letztlich mal wieder nicht genau. Wie bei so vielen Todesfällen, auch wenn es gleich mehrere Versionen gibt tatsächlich, wie genau das Ende von Caligula aussah. Aber es ist klar, die Feindschaft gegen ihn scheint stark angestiegen zu sein jetzt zum Jahr 41. Und einige wollten natürlich seinen Tod, viele wollten seinen Tod. Darunter auch eine Gruppe von Prätorianern und besonders ein gewisser Cassius Caerea. Warum Cassius Caerea ihn jetzt töten wollte, dafür gibt es einige Erklärungen, die unterschiedliche Autoren natürlich liefern, ohne dass wir wissen, was davon stimmt. Es kann sein, dass er einfach die Republik wiederherstellen wollte und jetzt aufgrund dieser ganzen Aktion Caligula als den großen Feind gesehen hat. Es kann sein, dass er von Caligula persönlich beleidigt wurde vielleicht auf seinen Rundgängen. Die Geschichte gibt's auch. Und auch das und wer alles daran beteiligt war, weil er war sicherlich nicht der Einzige, das wissen wir alles nicht. Sicher ist nur, wie es dann ablief, nämlich kurz und blutig. Deswegen ist es auch schnell erzählt. Caligula war sehr gerne im Theater und er war an einem Tag im Januar 41 dann auch im Theater auf dem Palatinhügel. Und auf dem Rückweg, um sein Essen einzunehmen, musste er durch einen unterirdischen Tunnel. Und da ist er eben auf einige Vertraute gestoßen, scheinbar Vertraute, und unter anderem auch Cassius Caerea. Der hat ihn erwartet mit einigen anderen Leuten und hat ihn dann kurzerhand erstochen. Das war das Ende von Caligula. Und je nach Darstellung ist dieser Mord sehr nah an einem anderen Mord, an den man eigentlich sofort denken muss, Victor, wenn Leute erstochen werden von vermeintlich Vertrauten.
Ja, dann denkt man natürlich an Cäsar und an die Iden des März.
Ja, diese Parallele wurde natürlich dann oft auch dargestellt. In dem Fall sind es jetzt keine Senatoren, sondern eben die Prätorianer. Und wir wissen auch nicht, nach einer Darstellung wird er, weißt du, wirklich, also wahnsinnig oft niedergestochen quasi, also ganz, ganz schlimm, ganz blutig. Andere Darstellungen sind etwas nüchterner, eben einfach Schwert in den Rücken und das war's. Aber ziemlich sicher ist, dass er hier stirbt in diesem unterirdischen Tunnel durch die Hände dieses Cassius Caereas, vielleicht noch einiger anderer Prätorianer. Und das ist sein Ende, das ist das Ende von Caligula. Und damit ist jetzt direkt wieder die nächste Frage, wer der Nachfolger wird. Und die wird eigentlich rekordverdächtig schnell geklärt. Und Victor, dreimal darfst du raten, welche Gruppe entscheidend ist für die Nachfolge.
Ja, es sind wieder die Prätorianer.
Ja, völlig richtig. Und die entdecken den Nachfolger sozusagen am selben Tag. Entdecken sage ich deshalb, weil nach der Erzählung ein Prätorianer den Nachfolger, Claudius, den nächsten Kaiser, versteckt findet, hinter einem Vorhang im Palast, wo er Angst hat, dass er selber ermordet wird. Aber stattdessen kommt dieser Prätorianer zu ihm und erklärt ihn zum Kaiser. Und nach dieser Darstellung ist also Claudius ein bisschen überrascht. Die Wirklichkeit ist wahrscheinlich, dass er nicht so überrascht war von diesem Mord und dass es gut sein kann, dass er davon auch wusste, von diesem Machtwechsel. Aber auch hier haben wir es wieder, dass die Prätorianer auf jeden Fall die sind, mit denen er sich gut stellt. Wahrscheinlich wurden auch einige Beträge überwiesen, ist ein bisschen Geld geflossen, Gefälligkeiten und damit kann er sich arrangieren mit den Prätorianern, die unterstützen ihn und die verhelfen ihm dann auch wieder zur Macht. Und Claudius, der wird dann auch nicht lange leben und tatsächlich ist es 13 Jahre später so, dass wieder ein fast identischer Machtwechsel geschieht und dann heißt der Kaiser Nero. Auch da sehr ähnlich, auch da die Prätorianer. Und auch das wieder mit sehr umstrittenen Umständen, wie er an die Macht kommt. Und so geht es dann weiter. Aber das ist eine ganz andere Geschichte, die wir auch schon mal ein bisschen behandelt haben.
Das stimmt.
Hast du auch schon mal erzählt über Nero. Das heißt, da gehen wir jetzt nicht weiter drauf ein, sondern hiermit endet die Laufbahn unseres Caligula. Und was danach passiert, wissen wir eigentlich, wie er jetzt von den nachfolgenden Geschichtsschreibern, Autoren behandelt wird. Das habe ich ja mehr oder weniger rausgestellt, denn die sind jetzt keine Fans von ihm. Und das schauen wir uns jetzt in unserer Zusammenfassung, unserem Fazit nochmal genauer an und versuchen nochmal endgültig eigentlich die Frage zu beantworten, wie wurde Caligula jetzt eigentlich verrückt oder wie verrückt wurde Caligula? Und der Konsens eigentlich in der Forschung und auch die Meinung, der ich folge, ist, er wurde eigentlich nicht verrückt, sondern er wurde verrückt gemacht von den Leuten, die über ihn geschrieben haben. Also einige Quellen sind leider verloren gegangen, unter anderem die vielleicht wichtigsten Teile bei Tacitus. Und für die übrigen Autoren war er eben exzentrisch, neurotisch, schlaflos und, ein Wahnsinniger. Sie haben, wie gesagt, keine Beispiele dafür, erst recht nicht für eine klinische Diagnose nach heutigem Stand, zum Beispiel eine psychotische Störung oder eine Verortung auf dem Schizophrenie-Spektrum, schreiben manche, das können wir überhaupt nicht beurteilen. Und auch Wahnsinn ist natürlich keine klinische Diagnose, das zu definieren. Das ist also eher eine politische Waffe gewesen, um Caligula im Nachhinein zu diskreditieren, dieser Wahnsinn. Es bringt uns also nicht wirklich weiter. Was uns eben weitergebracht hat, hoffe ich, und was vielleicht ein bisschen klar geworden ist, das ist, uns anzusehen, warum er für wahnsinnig erklärt wurde. Und da können wir uns eben ziemlich sicher sein, dass das erstens niemand getan hat, als er noch am Leben war. Denn es wäre sicherlich äußerst unklug gewesen.
Ja.
Und auch die Senatoren, die er bekämpft hat, die er verfolgt hat, die haben zu seinen Lebzeiten immer nur sich ihm unterworfen und ihn geehrt und ihn weiterhin überhäuft mit Treuebekundungen zu jeder Zeit, egal was passiert ist. Und als er jetzt tot war, da war das natürlich eine ganz andere Situation. Denn jetzt konnte man über ihn anders schreiben und das musste man eigentlich auch. Denn er wurde jetzt ermordet und das war der Mord an einem Kaiser. Und dieser Mord war eben auch ein Dilemma für seinen Nachfolger, Claudius. Denn wenn er durch einen Mord an einem anderen Kaiser Kaiser wird, dann ist dieser Mord nicht unbedingt legitim. Mhm. Und man muss ihn aber irgendwie legitim machen, man muss ihn irgendwie rechtfertigen. Und Claudius, der wollte jetzt als Kaiser auf keinen Fall den Präzedenzfall schaffen, dass man einen Kaiser einfach umbringt, wenn es einem nicht passt. Tja, und Victor, dann ist relativ klar, was man machen kann, eben um den Mord am Kaiser zu rechtfertigen. Ne?
Ja, man muss ihn irgendwie diskreditieren.
Ja.
Den Vorgänger, der umgebracht wurde.
Man erklärt ihn zum Beispiel als wahnsinnig im Nachhinein. Und der Mord an einem wahnsinnigen Tyrann, der ist dann eben gerechtfertigt, um alle vor ihm zu schützen. Und das ist die Interpretation der Person Caligula, die wohl die meisten Historikerinnen und Historiker mittlerweile teilen. Allen voran Alois Winterling, der das sehr überzeugend erklärt, dessen Buch eigentlich auch das Wichtigste ist, würde ich sagen, für die modernste oder neueste Interpretation von Caligula. Und der unter anderem auch in Freiburg Professor war. Das macht ihn natürlich für uns auch sehr sympathisch als Freiburger. Und er ist derjenige, der dieses Bild von Caligula ganz entscheidend geändert hat. Und die meisten stimmen ihm mittlerweile zu, kann man wohl sagen. Ja, und was können wir jetzt zusammenfassend nochmal sagen? Der römische Kaiser, wir haben es gesehen, der hatte zur Zeit Caligulas eine sehr paradoxe Situation. Er musste einerseits formal die Republik weiterhin anerkennen und wurde legitimiert durch die formelle Machtübergabe. Andererseits war er aber direkt als Kaiser im Besitz der Macht und Gewalt über alle Dinge, wie es explizit heißt. Also keine andere Macht im Reich konnte ihn eigentlich irgendwie bewegen. Gleichzeitig wurde aber erwartet, dass er von dieser unbegrenzten Macht keinen Gebrauch macht, sondern sich vornehm zurückhält. Und auf dieses Paradox konnte man entweder wie Augustus reagieren, diese Fassade aufrechterhalten, Senatoren akzeptieren. Oder man konnte ganz klar die alleinige Machtstellung zeigen und offen zur Schau stellen, dass die Senatoren und Adligen eigentlich keine Macht mehr hatten. Damit wären sie natürlich schnell zu Feinden. Wenn man sich mit ihnen sehr gut stellt, ist man andererseits von ihnen abhängig. Also es ist keine leichte Situation, in der Caligula war und in der auch andere Kaiser waren. Und wir haben gesehen, dass Caligula tatsächlich beides gemacht hat. Erst kam sozusagen der Versöhnungskurs, scheinbar auf Augenhöhe mit dem Senat. Dann kam die demonstrative Alleinherrschaft und der klare Bruch mit der Aristokratie, der letztlich sicherlich zu seinem Untergang geführt hat, relativ direkt oder auf jeden Fall ganz wichtig dazu beigetragen hat. Also letztlich wollte Caligula dann auch die Rolle des Kaisers neu definieren und klar sichtbar machen, auch für die Zeit danach, dass sich die Aristokratie ihm eindeutig unterordnen muss. Allerdings hat er das auf eine so krasse Art gemacht, dass er den Senatoren jede Art von Autorität weggenommen hat, die sie zumindest nach außen hin hatten, die für sie sehr wichtig war. Stattdessen hat er sie öffentlich gedemütigt. Und dass sie sich so extrem unterwerfen mussten, dass ihre Identität in Frage gestellt wurde und er sich sogar noch über sie lustig gemacht hat und ihre Versuche, irgendwie noch ihre Würde zu wahren und sich ihm anzupassen, das haben sie ihm nicht verziehen. Und dafür haben sie ihn ganz offensichtlich gehasst. Ja, und nachdem er tot war, hat sich all das zusammen dann mit einem Nachfolger, der sich irgendwie distanzieren musste von seinem blutigen Erbe oder zumindest von den Verwerfungen, die er verursacht hat, das hat sich dann in eine sehr einseitige Darstellung verwandelt, in der alle Aktionen von ihm, auch wenn es gute Gründe gibt, die anders zu interpretieren, da dargestellt worden als die Taten eines wahnsinnigen, eines blutrünstigen Tyrannen. Und zwar so schnell und so nachhaltig, dass wir bis heute noch sofort eigentlich an Caligula denken, wenn wir über Despoten reden oder über Gewaltherrschaft. Und ich hoffe aber, dass wir mit dieser Folge ein bisschen zeigen konnten, dass wir zumindest in einigen Punkten nicht zu vorschnell sein sollten mit diesem Urteil und wir, auch wenn wir es letzten Endes nicht zu 100% sagen können, einige Gründe haben, das Ganze doch deutlich anders zu sehen. Und Victor, damit machen wir jetzt auch mal Schluss. Ja, ich glaube, das reicht und ich übergebe wieder an dich.
Ja, also das war eine sehr aufschlussreiche Geschichte über unser Stiefelchen.
Ja.
Über Caligula. Ich hatte auch tatsächlich, glaube ich, mal eine Vorlesung, da ging es aber auch um ganz viele Kaiser und dann kam Caligula auch vor. Mhm. Und dann ist eben das auch größtenteils eben, also war die Interpretation eben auch so, dass man gesagt hat, er hat eigentlich damit vor allem seine Macht demonstriert mit diesen Spielchen, die er getrieben hat. Mhm. Und jetzt haben wir aber eben noch viel mehr Kontext dazu bekommen. Den hast du uns jetzt geliefert und das war auch gut so. Denn wie man gehört hat, konnte ich die Frage ja auch nicht so gut beantworten und hatte zu vielen Dingen auch nur so ein Halbwissen. Mhm. Und ja, das hat jetzt viele Dinge auf jeden Fall ja nochmal aufgeklärt. Und ganz spannend finde ich eben auch, dass sich hier so ein bisschen die Harmonie auflöst, die Augustus zu schaffen versucht. Also mit eigentlich wie so eine Art Dreierharmonie mit den Senatoren, der Aristokratie, dem Kaiser und den Prätorianern. Beziehungsweise die Prätorianer kommen dann vor allem später dazu. Mhm. Und dann wird aber irgendwann das Problem, dass jetzt eben zur Zeit von Caligula er mit den Prätorianern gemeinsam, in denen er ihnen dann eben höhere Zahlungen beispielsweise verspricht und dann auch gibt,
ja,
sich gegen die Aristokratie erst wendet. Und dann sind die Prätorianer aber auch nicht mehr ganz so zufrieden mit Caligula. Die wenden sich dann gegen ihn. Mhm. Und diese ganze Harmonie, die vorher noch, oder dieses Zusammenleben, dieses Organisieren, das vorher noch funktioniert hat, das bricht hier komplett zusammen. Ja. Einfach, weil es wahrscheinlich auch auf Dauer gar nicht funktioniert hätte.
Es sind schwierige Zeiten auf jeden Fall für, naja, für die Römische Republik, wollte ich sagen. Die gibt es nicht mehr, auch aufgrund solcher ähnlichen Probleme. Und die Zeit im ersten Jahrhundert ist wahnsinnig unruhig und es wird sehr schwer für die Kaiser dann später das wieder zu stabilisieren und letzten Endes kommen die Probleme eigentlich immer wieder, das auch stimmt, im Lauf der römischen Kaiserzeit.
Innenpolitisch aber, muss man ja sagen, ansonsten ist ja das erste Jahrhundert eigentlich mit dem Bau des Kolosseo, ja auch von solchen Bauten mit den Flaviern ja auch davon geprägt, dass es ja eigentlich eine kulturelle Blüte gibt und die Ausdehnung ja auch weiter voranschreitet.
Die
gibt es parallel
die ganze Zeit.
Ja, aber man merkt schon, dass es im Inneren richtig brodelt und dann bricht ja irgendwann alles zusammen. Da haben wir ja auch mal eine Folge dazu gemacht. Dann kommen ja dann irgendwann auch die Hunde ins Spiel, aber es gibt ja etliche Gründe für den Zusammenbruch. Vielleicht machen wir doch explizit noch was dazu. Aber also schauen wir uns noch auf jeden Fall die Quellen beziehungsweise vor allem die Literatur an, die du uns ja schon genannt hast eigentlich. Aber vielleicht kannst du uns noch den Buchtitel nennen.
Auf jeden Fall. Also ich habe natürlich mehrere Autorinnen und Autoren, wie immer, um sicher zu gehen, auch dass ich jetzt nicht einem folge, der vielleicht komplett verrufen ist und der irgendwelchen Quatsch erzählt. Aber das ist absolut nicht der Fall bei Alois Winterling, sondern der ist ja ein super Experte und die meisten teilen seine Einschätzung. Und wie gesagt, das Buch, in dem er das erklärt hat und damit die Forschung entscheidend verändert hat, in eine neue Richtung gelenkt hat, das heißt ganz einfach Caligula, eine Biografie. Ist wie gesagt auf Deutsch aus dem Jahr 2003. Ich habe auch noch einen anderen Artikel, der erst letztes Jahr erschienen ist von ihm, wo er das nochmal sehr gut zusammenfasst. Ja. Der ist auch verlinkt. Dann haben wir einen anderen sehr guten Kenner von Caligula, das ist Anthony Barrett. Mhm. Er schreibt zum Beispiel auch über Caligula in dem Buch Lives of the Caesars, da ist es nochmal gut zusammenfasst. Er hat auch ein eigenes Buch über Caligula geschrieben, das schon ein bisschen älter ist. Ja. Und einen Artikel habe ich auch noch, der über die Gewalt spricht. Ja. Das ist alles in unserer Literatur. Und ja, da kommt das, glaube ich, ganz gut zum Vorschein. Und ich hoffe, ich habe niemanden enttäuscht mit dieser, sagen wir mal, kritischen Einordnung von Caligula, weil ich muss ehrlich sagen, ich bin auch jetzt erstmal selber bei der Folge davon ausgegangen, dass er eigentlich ein wahnsinniger Tyrann war. Das heißt, ich war selber auch davon überrascht, dass das höchstwahrscheinlich gar nicht so gestimmt hat.
Ja, das ist ja das Stichwort. Also man darf sich's ja noch so ein bisschen so vorstellen. Damit bleibt er irgendwie auch ambivalent auf eine gewisse Art und Weise.
Ganz klar.
Ja. Aber wir wissen jetzt, wir kennen jetzt die Hintergründe, weshalb er denn dann, wie du gesagt hast, für verrückt erklärt wird und eben nicht, weshalb er verrückt ist.
Ja, und sein Beispiel bleibt auch, egal was jetzt das Fazit der heutigen Forschung ist, sein Beispiel bleibt immer da als der große Tyrann, der wahnsinnige Herrscher. Damit werden immer andere verglichen, einfach weil die Autoren ihn damals so effektiv schlecht gemacht haben, dass, also er ist natürlich sowieso schon lange tot, aber sein Bild sich davon nie wieder erholen kann. Man kennt dieses Pferd oder so oder die ganzen anderen Vorwürfe, die werden immer irgendwie nachhallen und die fallen einem immer sofort ein als Beispiel, auch wenn sie vielleicht gar nicht gestimmt haben. Und die Krux an diesen Quellen ist ja, dass wir es auch nie zu 100% wissen können. Es kann immer sein, dass es vielleicht doch irgendwie gestimmt hat. Das macht es echt schwer, aber macht es natürlich echt faszinierend. Also diese Geschichte ist nie zu Ende erzählt, weil zum Beispiel mal ein Schiff ausgebuddelt wird oder am Ende tauchen vielleicht die fehlenden Passagen noch auf von Tacitus oder so. Das könnte alles ändern. Also ja, vielleicht ist Caligula dann doch noch nicht so ganz zu Ende erforscht.
Ja, ja, und das wurde ja 2000 Jahre, also wenn du sagst 2003 und dieser, sagst du mir den Namen nochmal?
Winterling.
Winterling, genau. Professor Winterling hat dann erst so spät dann eigentlich im Prinzip diesen ganzen Blick auf Caligula verändert.
Absolut. Also,
dann muss man sich vorstellen, dass man sich 2000 Jahre diese Geschichten erzählt hat. Ja. Vor allem dann in der Renaissance, als die antike Literatur wiederentdeckt wurde und so weiter. Mhm. Das dauert jetzt natürlich, bis man das wieder zurückdreht so ein bisschen. Und vielleicht wird es auch nie vollständig gehen. Es sei denn, es wird was Neues ausgebuddelt, wie du schon gesagt
hast. Wer weiß.
Ja. Alles klar. Spannend. Aber jetzt kommen wir auf jeden Fall zum Schluss, würde ich sagen.
Müssen wir machen, Victor. Und den würde ich einfach mal dir überlassen, wenn du einverstanden bist.
Ja, und zum Ende hin geht es ja wieder darum, wie ihr uns unterstützen könnt. Und vorab, wie immer, vielen Dank für die vielen Nachrichten, die wir erhalten haben. Und auch die vielen Spenden natürlich.
Danke, ja.
Den Merch, den ihr gekauft habt. Und damit sind wir auch schon direkt angekommen, wo wir hinwollen, und zwar, wie ihr uns unterstützen könnt. Ihr könnt uns spenden. Da gibt es einen Link auf der Website. Das geht über eine Banküberweisung oder per PayPal. Ihr könnt ein T-Shirt kaufen, eine Tasse. Auch das geht auf unserer Website histogo.de, wer es noch nicht weiß. Und ansonsten könnt ihr uns natürlich auf den ganzen unterschiedlichen Podcast-Plattformen folgen, je nachdem, wo ihr uns hört. Ihr könnt uns auch bewerten. Ihr könnt manchmal auch kommentieren. Da freuen wir uns immer drüber. Und kommentieren könnt ihr natürlich auch unsere Bilderposts. Da kommt jetzt auch zu der Folge wieder eine raus. Das lohnt sich immer. Mhm. Chiara und die Dritte im Bunde macht das immer toll mit diesen Posts. Also klickt euch da durch. Da gibt es noch einfach ein bisschen Anschauungsmaterial.
Ja, da ist zum Beispiel das Schiff, das große Schiff drauf. Ja, gut, davon gibt es auch Fotos.
Gut, dass du es jetzt sagst. Genau. Also da könnt ihr euch das Ganze nochmal anschauen. Mhm. Und ich glaube, dann habe ich vieles gesagt. Einiges habe ich vielleicht auch vergessen. Aber wenn ihr das alles macht, dann seid ihr auf jeden Fall
gut dabei. Das ist eine sehr gute Idee, ja.
Ja. Und in 10 Tagen gibt es dann die nächste Folge. Wir werden zum Teil auch wieder in der Antike sein.
Ach.
Aber nicht nur.
Das ist ja ein Ding.
Und wir werden uns in 2 Epochen sozusagen parallel befinden.
Eine Folge, aber doppelt so viele Epochen. Das ist ein gutes Angebot. Ja. Das lasse ich mir nicht entgehen.
Richtig, genau. Und dann hört auf jeden Fall da nochmal rein. Und bis dahin wünschen wir euch alles Gute und sagen tschüss.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Erst trinke ich noch einen Sip. Ja. Ein Sip.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.